Wer sich mit dem TUSEM Essen beschäftigt, der kommt an einem Namen nicht vorbei. Ellwanger, egal ob jetzt auf oder neben dem Feld. Drei davon gibt es, also zumindest im Verein. Und einer ist gefühlt die Personifikation des Vereins auf dem Feld, der Kapitän. Das ist Jonas Ellwanger und der ist heute zu Gast. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Name ist Finn Ole Martins, Kurzform. Jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Tag. Eine neue Folge vom zweiten HBL-Update. Ellwanger, letzte Saison schon einmal zu Gast. Das war der Nils. Jetzt ist der Jonas hier zu Gast, den ich ganz herzlich begrüße mit einem Hallo.
Hi, Fromm. Freue mich sehr, hier zu sein. Freue mich auf einen schönen Schnack mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Hallo, natürlich für alle, die es nicht wissen und noch nicht hier in Essen waren. Die Sporthalle heißt Am Hallo.
Sehr guter Wortwitz zum Start erstmal. Stark.
Also die Latte hängt direkt hoch. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Gut erholt. Jetzt nach dem Wochenende. Sind jetzt gestern wieder ins Training gestartet. Also gestern Montag. Und fühle mich gut.
Genau, wir nehmen am Dienstagvormittag auf, das können wir zur zeitlichen Einordnung einmal sagen. In der letzten Woche war Konstantin Mardert hier zu Gast, Torhüter von Eintracht Hildesheim, ja auch lange zweite Liga gespielt. Und da möchte ich einmal ganz kurz noch dran anschließen, denn in der Folge haben wir über Statistiken gesprochen und die Frage, wann ist eigentlich eine Torwartparade eine Torwartparade, ist das überhaupt definiert und in der Berichterstattung, in Zeitungen, in Internetportalen und so unterscheidet sich das Ganze immer. Und er hat gesagt, oh, ich traue Statistiken nicht. In der App steht was anderes als in der Zeitung und im Netz steht was anderes und so. Da habe ich ein paar Nachrichten tatsächlich zu bekommen. Vielen Dank euch erstmal dafür. Eine möchte ich euch ganz kurz vorlesen von Mirko aus Lübeck. Der schreibt, er hätte im Rahmen seines Jobs als Ausbilder und Supervisor der Datenscouts für die HBL auch ein Manual geschrieben für die Fans und Medienvertreter, in der die einzelnen Events definiert werden. Wann liegt ein Assist vor, wann gilt ein gehaltener Wurf als Parade, wann nicht. Das Dokument gibt es auf der HBL-Homepage. Ich verlinke euch das Ganze mal in den Shownotes, da steht das ein bisschen drin. Habe ich mich am Wochenende mal reingefuchst. Jetzt muss man sich natürlich dann auch daran halten sozusagen. Das ist natürlich aber ein wichtiger Punkt auch für Reporter. Da schließe ich mich ein, dass es da ein bisschen Einheitlichkeit gibt. Ist auf jeden Fall ein super Hinweis. Vielen Dank an dieser Stelle an Mirko. Und da habe ich mir vorgenommen, da werden wir in den nächsten Wochen mal eine ausführliche Folge nochmal zu machen, weil Statistiken, ihr wisst es, bin ich ein Mega-Freak, liebe ich komplett. Und fuchs mich da immer rein. Deswegen wollte ich das einmal zur Vollständigkeit einmal an dieser Stelle sagen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch ein Statistikfreak?
Absolut. Kann ich nur bestätigen. Also gerade als Fan des US-Sports, besonders NFL, aber auch NBA, finde ich das schon sehr cool. Und ich kann dem Konstantin da schon ein bisschen recht geben. Oder ich hatte auch häufig schon den Eindruck, dass die Stats teilweise schwierig nachzuvollziehen sind. Aber ich bin gespannt auf die lange Folge, wenn du über die Stats sprichst. Muss man auch sagen, ein paar Trainer haben natürlich auch oder berücksichtigen Statistiken mehr, manche weniger. Wir hatten zum Beispiel mit Jamal auch jemanden, der sehr, sehr gerne in Zahlen da alles hinterlegt hat. Und ich fand das super spannend, super interessant. Und von daher gucke ich mir das auch gerne an.
Wenn du sagst NFL, großer Football-Fan, da ist ja theoretisch alles, also wirklich komplett alles erfasst, oder? Da kann man doch auch sagen, wenn irgendwie der Spieler rechts auf der Seite langläuft und...
Und die Sonne hat gescheint an dem Tag, genau, also da gibt's...
Genau, und der New Yorker, der fährt sein rechtes Bein aus, da kannst du sagen, das war 1982 das letzte Mal der Fall in der Konstellation.
Genau, richtig. Also das ist die, ich muss sagen, die übertreiben es vielleicht ein bisschen, aber im Großen und Ganzen finde ich das schon total cool, Infos zu erhalten. Und ich finde es cool, wenn wir das auch beim Handball noch ein bisschen weiter ausfahren können und das vielleicht auch ein bisschen professionalisieren können, finde ich schon stark.
Zur Wahrheit gehört aber auch, das müssen wir auch sagen, durch Kinexon in der ersten Liga ist das ja schon auf jeden Fall gegeben, dass es jetzt angeschoben wird und man immer mehr Sachen bekommt. Die Spieler tragen alle eine Weste mit einem Chip drin, wir können die Ballgeschwindigkeit messen. Ich finde es cool.
Ich finde es auch wirklich mega und das ist natürlich ein guter Start und geht in die richtige Richtung, absolut.
Apropos Start, harter Cut. Überleitung zu TUSEM Essen. Was sagst du zum Start? Ihr habt theoretisch 4-4 Punkte, wenn wir das Saporosche-Spiel mit reinrechnen. Ansonsten 2-4 Punkte in der eigentlichen Tabelle. Wie zufrieden seid ihr?
Es geht so, würde ich sagen. Also durchwachsen. Wir haben uns etwas mehr vorgenommen. jetzt zu dem Start für unsere erste Etappe, lässt sich vielleicht aufteilen in Heim- und Auswärtsspiele. Also Heim haben wir eigentlich in meinen Augen ordentlich performt, besonders gegen Rostock in der Abwehr und im Tor. Vorne solide gespielt und auch gegen Zaporizhia haben wir vernünftig verteidigt, konsequent und solide angegriffen. Das waren, glaube ich, gute Heimauftritte. Rimpa fällt so ein bisschen raus, weil wir da wirklich gar nichts in unserem Spiel gefunden haben, leider. Die Ursachen sind sicherlich vielfältig. Da hat es an allen Ecken und Enden gehapert. Und jetzt in Nordhorn gab es verschiedene Faktoren auch wieder, die letztendlich den Sieg verhindert haben. Wir haben lange das Spiel pari-pari gestalten können. Ich glaube, bis zur 52. Minute stand es unentschieden. Verlieren dann am Ende, ich glaube, mit 3 oder 4. Ist ja jetzt auch letztendlich egal, aber das war ein Spiel auf Augenhöhe, wie ich fand. Es hat wirklich richtig Bock gemacht. Wir hatten eine tolle Atmosphäre in Nordhorn, im Euregium. Das war ein toller Fight. Und wären wir da als Sieger herausgegangen, hätte man vielleicht jetzt anders über diesen Start der Saison gesprochen. So muss man sagen, sind wir bedingt zufrieden, würde ich mal sagen.
Euer Trainer Michael Hegemann, der hat gesagt, wir sind auch so ein bisschen an der extremen Linie der Schiedsrichter gescheitert. Es gab 3 rote Karten für euch, müssen wir dazu sagen. Was ich aber cool fand, ist, dass er trotzdem die Schuld bei sich und der Mannschaft, also nicht bei den Schiedsrichtern am Ende des Tages gesucht hat, weil er auch gesagt hat, ganz ehrlich, wir hatten genug Chancen, wir hätten es auch so gewinnen können.
Gehe ich absolut mit. Also ich glaube, die roten Karten sind sicherlich diskutabel, aber jetzt auch keine dabei, wo man sagt, die geht gar nicht. Ne? Also wir haben da 3 Szenen gehabt, wo man wirklich sagen muss, okay, kann man geben. Ne? Und als Schiedsrichter bist du natürlich am Ende selten Gewinner. Und vielleicht an dieser Stelle eigentlich mal die Möglichkeit, auch mal eine Lanze zu brechen für die Schiedsrichter bei uns in der zweiten Liga, die natürlich sehr viel abbekommen, die häufig kritisiert werden. Aber ich finde, wir haben da schon grundsätzlich eine hohe Qualität. Und ob das jetzt, keine Ahnung, Schiedsrichter, gestandene Schiedsrichterpaare sind, Köppel-Regner, Klinke-Klinke oder jetzt auch wie am Wochenende Fracak Ribeiro oder neue junge Paare, die in die Liga kommen, die sich erstmal akklimatisieren müssen. Ich glaube, da kann man schon im Großen und Ganzen wirklich zufrieden sein. Und ich finde, das muss ich auch vielleicht nochmal sagen, bewundernswert, weil das ist ja auch deren Leidenschaft, muss man ja auch sagen, die Leidenschaft der Schiedsrichter. Und ich finde das eine coole Sache, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt hier gespannt, wir fahren am Wochenende, weiß ich nicht, über 100 Kilometer und reisen an und wissen eigentlich, am Ende sind wir keine Freunde von irgendjemandem in der Halle und tun uns das trotzdem an und tun dem Sport somit was Gutes. Und ich für meinen Teil habe sehr großen Respekt vor allen Schiedsrichterpaaren, die das machen. Finde ich cool, finde ich super.
Auf jeden Fall. Und wir brauchen viel mehr und weit mehr als 100 Kilometer, muss man ja teilweise
absolut,
auch sagen.
Absolut, natürlich. Also die reisen durch die ganze Nation. Das ist schon, finde ich schon wirklich toll und zieh ich absolut meinen Hut vor.
Und du sagst es, die Motivation ist da einfach auch so beeindruckend. Ich habe mal mit Klinke und Klinke darüber gesprochen und die haben dann gesagt, also wenn wir im Norden, die kommen ja aus Schleswig-Holstein, losfahren, zum Beispiel nach Aue, dann sind die ja wie viele Stunden, 6, 7 Stunden bestimmt im Auto, aber wenn es dann Richtung Erzgebirge geht, da schon die Brücken sind und wir da in die Halle kommen, die Mentalität, das bockt einfach, da haben sie richtig Bock drauf. Und da habe ich gedacht, ja, genau das ist es.
Hammer, ja, das finde ich cool. Also muss man ja auch sagen, denn wenn die, keine Ahnung, Samstagabend pfeifen, so, für die ist das Wochenende ja auch total zerstört, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also natürlich, klar ist die
Motivation. Oder gerettet.
Oder gerettet, natürlich. Aber ich sag mal so, die machen es ja auch zusätzlich nebenbei und haben sicherlich auch noch Hauptjobs. Also das ist ja schon wirklich eine Leidenschaft, die sie da leben. Und das finde ich schon cool. Also an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz, ganz nett zu sagen.
Ohne da jetzt mehr reininterpretieren zu wollen, einmal noch kurz zu den 3 roten Karten trotzdem. Ich habe mich dann gefragt, okay, ihr seid ja eine junge Truppe. Ist es vielleicht noch, weil ihr eben so jung seid? Alex Schoss, Jahrgang 2003, okay, gehe ich noch durch. Aber Malte Seidel und Justin Müller, die da rot bekommen haben, die haben ja schon ein bisschen was auf dem Buckel. Die sind 95er Jahrgang, wenn ich das richtig habe. Also das gilt jetzt nicht als Alibi. Was war da los?
Ja, also um die Szenen vielleicht kurz zu erläutern. Also Malte wird, glaube ich, in den Sprung gezogen von Georg Köhle, und er tippt ab und Malte erwischt ihn dann wirklich unglücklich im Gesicht. Vielleicht kann man an dieser Stelle sagen, dass Malte glaube ich, der fairste Spieler in der gesamten Liga ist. Also wenn er jemanden wirklich verletzt oder aber auch im Gesicht trifft, dann weiß man, weiß jeder bei uns auf jeden Fall, dass das keine Absicht ist. Gepaart mit seiner Sprungkraft und seiner Affinität zu Basketball nennen wir ihn gerne his Fairness. Und ich will ihm da gar keine Absicht unterstellen, das war eine unglückliche Situation. Er erwischt auch Georg dann im Gesicht, wie gesagt, die rote Karte kann man geben, es ist hart, aber natürlich für uns in der Abwehr eine enorme Schwächung gewesen, ne? In der Crunch-Time dann am Ende. Justin, Situation, 7 Meter Richtung Kopf geworfen, aufgrund der neuen Regel ist das dann eine glatte rote Karte. Kann man dann auch so geben. Also ich meine, das ist ja immer eine Möglichkeit, tatsächlich auf Kopf gegen zu werfen, weil natürlich auch der Torhüter da Probleme hat, den Ball zu halten. Das ist ja bekannt. Wenn er ihn dann trifft, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Ist auch okay. Es war jetzt, glaube ich, auch kein kräftiger Wurf in diesem Sinne. Also als Ravensbergen konnte auch weiterspielen und hatte auch keine offensichtlichen Schmerzen. Er hatte es ehrlich gesagt sogar direkt moniert, dass der Ball Richtung Kopf ging und hatte angezeigt, dass das noch nicht sein könnte. Also ich sag mal so, da hat sich jetzt keiner verletzt und die roten Karten gehen in Ordnung. So, ja.
Punkt, okay, aber es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, sagen wir mal so, und man muss sich nicht Sorgen machen, dass ihr dazu aufgeregt, zu frisch noch in die Saison kommt.
Da muss man sich bei denen, gerade bei den beiden Älteren, über Justin und Malte, keine Sorgen machen. Der Schossi, das war vielleicht ein bisschen Unbedarf im Gegenstoß. Da wird er auch draus lernen. Und das wird ihm nicht nochmal passieren. Und das haben wir aufgearbeitet, angeschaut und abgehakt. Fertig.
Fertig. So, und in Nordhorn kann man ja auch mal verlieren, das ist klar. Was ich mich aber gefragt habe, ihr zaubert gegen Empor Rostock 26-15, Ausrufezeichen, und zeigt ein komplett anderes Gesicht die Woche drauf in Würzburg. Wie ist das denn noch zu erklären? Ist es eben der Saisonstart nach einem Umbruch?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit, um uns da zu stabilisieren und auch die Nordzugänger zu integrieren und an das System anzuleiten. Also das würde uns vielleicht in der Anfangsphase jetzt noch ein paar Mal häufiger passieren. Das kann schon sein, bis wir dann diese nötige Konstanz entwickelt haben, die meiner Meinung nach auf jeden Fall eintreten wird. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass die Abstimmungen dann noch nicht optimiert sind. Gerade in der Abwehr, aber auch im Angriff, das braucht alles noch ein bisschen Zeit zu reifen und die Zeit müssen wir uns auch selber eingestehen und da nicht ungeduldig werden und irgendwie immer alles hinterfragen, weil dann, das ist meiner Meinung nach dann häufig schon der Anfang vom Ende, wenn du irgendwie immer direkt einen Wirbel machst, wenn du mal eine schlechte Leistung zeigst. Also ich denke, dass wir, das ist diesen Turbulenzen der Anfangszeit geschuldet und des Umbruchs, wie du auch richtig sagst, klar.
Ja, also es haben ja viele Spieler eure Mannschaft verlassen. Noah Bayer beispielsweise ist dazu ein Lukas Becher, beide jetzt in der Bundesliga, ein Lukas Fürnhaber. Wir hätten es gerne gesehen, dass es direkt zum Duell mit dem Ex-Club gekommen wäre. Ist ja leider verletzt. Gute Besserung an dieser Stelle nochmal. Bergner weg, Ignatov weg und so. Und dafür sehr, sehr viele Junge. Was übrigens, das habe ich nochmal recherchiert hier, dazu führt, dass du jetzt einer von den drei Opas bist. Man könnte auch 4, 5 sagen, aber de facto sind nur Sebastian Bliss und Felix Klingler älter als du. Dennis Cechny ist 2 Wochen jünger. Also du bist unter den Top 3 der Opas.
Absolut. Also ich gehöre schon zum alten Eisen mit 28. Das ist richtig. Und die jungen Wilden, die werden auch immer jünger. Das ist schon Wahnsinn. Also jetzt sind die Louis Buschauer ist, glaube ich, 18 geworden dieses Jahr. Und auch der Dormhagen-Block mit Finn, Finlay, Tim und Schossi. Alle Jahrgang 2001, 2003. Also die Abstände werden größer, sage ich mal, innerhalb der Mannschaft. Aber ja, du hattest die Abgänge abgesprochen, das ist natürlich bitter. Aber das ist auch normal, muss man auch sagen. Ne? Die Spieler haben dann nochmal andere Wünsche, andere Ambitionen, sehen sich nach was anderem. Das ist völlig in Ordnung. Das ist natürlich für uns schade, aber das ist, glaube ich, ja, alltäglich.
Aber wer einmal so eine gute Truppe zusammenstellt, kann es ja über die Distanz vielleicht auch ein zweites Mal.
Genau, das ist ja auch der Weg des TuSEM als Ausbildungsstätte momentan. zu fungieren und junge, hungrige, talentierte Spieler ausfindig zu machen und dann besser zu machen. Ne? Und das hat sie auch, wenn man diese wellenartige Entwicklung sieht beim TuSEM, dann hat es ja auch immer in den letzten Jahren gut funktioniert, diese Jungs zu finden und wirklich auch zu Top-Spielern auszubilden. Ne? Und die Neuen haben auch alle das Zeug und die Möglichkeit, das hier zu machen. Und das finde ich cool, auch das mit zu begleiten und anzuschauen. Und das ist ja auch letztendlich so ein bisschen die Identität momentan des Vereins.
Zeigt sich auch auf der Trainerbank. Da wurde in den letzten Jahren ja immer wieder mal ein prominenter Name geschmiedet, um mal im Namen der Ruppert-Schmiede zu bleiben, mit Jamal Naji. Beispielsweise vorher Jaron Sievert, über die müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen. Und jetzt Michael Hegemann, der aber quasi auch aus der gleichen Schmiede kommt. Du hast mit ihm noch zusammengespielt. Du warst sein Kapitänsnachfolger, dann war er jetzt Co-Trainer zuletzt und jetzt Trainer. Also es ist ja so ein bisschen die logische Schlussfolge auch, ne? Dass da so weiterentwickelt wird. Auf allen Positionen.
Ich Hege kenne ich jetzt in allen Funktionen, als Mitspieler, als Co-Trainer und als Trainer. Und wurde jetzt, glaube ich, über Jahre auch rangeführt, konnte sich vieles anschauen, für auch vieles, muss man ja sagen, lernen und abgucken, auch bei Jaron und Jamal. Und ja, genau, war das dann die logische Konsequenz, dass er dann auch den Trainerposten übernehmen wird.
Mal schauen, wo die Entwicklung für dich hinführt, da müssen wir ganz zum Schluss dann mal drauf schauen. Wie ist es eigentlich so, wenn man lange mit jemandem zusammen spielt und der dann aber mehr und mehr in andere Positionen rutscht, könnt ihr trotzdem euer freundschaftliches Verhältnis beibehalten oder muss da auch die Autorität mal klar abgesteckt werden?
Ja, ich glaube, Hege und ich können über alles sprechen. So, natürlich muss man auch die Autorität anerkennen, dass er jetzt der Trainer ist. Das ist eine Umstellung, ist es auf jeden Fall. Durch die Zwischenzeit als Co-Trainer konnte man sich natürlich auch schon ein bisschen dran gewöhnen. Klar, das ist, wie gesagt, eine Umstellung gewesen. Ich habe auch mit Hege sehr gerne zusammengespielt und jetzt haben wir ein sehr gutes Kapitäns-Trainer-Verhältnis und können, glaube ich, über alles sprechen, was uns auffällt, was uns natürlich auch stört. Ich glaube, das ist aber sehr, sehr fruchtbar, auch wenn wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Das muss auch gar nicht der Fall sein, aber es wird auf jeden Fall über alles gesprochen, ja.
2017 hast du die Kapitänsbinde von ihm auch damals übernommen. Ich frage mich beim Kapitänsamt immer, wenn ich jemanden drauf anspreche und sage, ey, mega, du bist der Kapitän, dann wird immer so ein bisschen abgewiegelt und dann wird gesagt, naja, aber in der Mannschaft gibt auch einen Mannschaftsrat und so weiter. So groß ist die Bedeutung nicht mehr. Aber wenn man sie bekommt, ist es doch ein riesen Vertrauensbeweis. Es ist eine große Ehre. Oder was ist dir in dem Amt wichtig?
Ja, Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer zu sein und vor allem für die Mitspieler auch da zu sein und Ansprechperson zu sein und die Jungs, sage ich mal, in diesem Sinne zusammenzuhalten und zu begleiten. Ich würde dir aber recht geben, was du schon häufiger gehört hast, das so ein bisschen abzuwiegeln. Also ich bin ganz fern davon, da irgendwas darauf einzubilden. Klar war das damals irgendwie schon ein sehr großer Vertrauensbeweis, muss man ja sagen, mit 23 damals Kapitän geworden. Ja, das war dann damals Jaron. Er war 23, ich war 23 als Trainer und Kapitän. Natürlich ein recht junges Duo da in den handelnden Positionen und in den führenden Positionen. Fand ich super cool. Hab mich dem damals auch schon wirklich bereit gefühlt und ja, mach das nach wie vor gerne. Also, aber wie du auch richtig sagst, es ist ja häufig so in Mannschaften, wir haben eine flache Hierarchie. Ich glaube, das hat sich auch über die Zeit ein bisschen gewandelt. Das war früher, glaube ich, anders. Und jeder hat eine Stimme und jeder soll diese Stimme auch einbringen, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn jemand was auffällt und 14 Augen sehen mehr als zwei, oder sagen wir mal 28 Augen sehen mehr als zwei, so rum besser, dann können wir davon profitieren und dann haben wir einen Mehrwert, den wir da schaffen können. Dann können wir die Synergien dann nutzen. Und dann letztendlich besser werden. Und nur darum geht's. Und da geht's auch irgendwie, ich finde, Eitelkeiten haben da überhaupt keinen Platz.
Und was sehen diese 28 oder wie viele Augen auch immer, was sehen die gerade?
Ich glaube, dass diese 28 Augen sehen, dass wir noch viel Potenzial haben. Viele Stellen, die wir jetzt momentan auch in der aktuellen Saison verbessern können. Unser Spiel breiter aufzustellen, variantenreicher aufzustellen. Und die Perspektiven sind ja super spannend. Ne? Also ich meine, so ein Außen nimmt ja ein Spiel ganz anders wahr als ein Rückraumspieler. Ein Kreisläufer nimmt ein Spiel ganz anders wahr. Allein die Perspektive ist ja eine andere. Die Sicht aufs Spiel ist eine andere. Und wenn du das dann alles in einen Topf schmeißt und sagst, so Jungs, wie sieht's aus? Was könnt ihr einbringen? Ob das bei der monatlichen Sitzung ist oder ob das beim Videostudium ist vor einem Spiel, dann kannst du da wirklich das nutzen. Ne? Und wenn du das nicht nutzt, dann glaube ich, verpasst du da wirklich eine große Chance. Und wir haben wirklich super viele Spieler, die sich intensiv mit dem Handballsport beschäftigen und die auch diese Möglichkeit nutzen, ihre Stimme dann auch zu erheben. Das ist super, super sinnvoll für uns.
Wie nimmt Jonas Ellwanger das Spiel wahr? Also das Handballspiel jetzt erstmal im Allgemeinen.
Also erstmal muss man, wie nehme ich das Handballspiel wahr? Er ist extrem athletisch, extrem leidenschaftlich und gleichzeitig auch taktisch. Also ich finde, das ist so einer der Punkte an unserer Sportart, die das Ganze so attraktiv macht. Also du hast halt diese Kombination aus purer Athletik, taktischer Raffinesse und Leidenschaft pur. Ne? Also dieser Mischmasch, der macht das Ganze ja auch so attraktiv letztendlich, ne? Und so ansehnlich auch. Und ich muss sagen, jetzt auch in Zusammenarbeit mit unseren Trainern über die Jahre habe ich auch noch andere Sichtweisen auf das Spiel kennengelernt. Habe gefühlt das Spiel zum großen Teil, sage ich jetzt einfach mal, für mich verstanden, worauf es dann ankommt. Und das Coole ist ja, die Sportart entwickelt sich auch immer weiter, ob das jetzt durch neue Regelungen sind, Regularien sind, aber auch durch andere Herangehensweisen in den Sport. Ne? Wenn wir jetzt wieder gucken, okay, früher gab es eigentlich im Rückkommen nur Shooter und du hast den Mittelmann, der die Halbspieler in Bewegung gebracht hat und in Position, dann hast du jetzt zum Beispiel letztes Jahr, sehen wir den SCM, die spielen Smallball, ne? Also in der ersten Liga und gewinnen so das Ding und holen die deutsche Meisterschaft. Das finde ich, ist eine richtig, richtig interessante und coole Entwicklung des Spiels. So, und jetzt rede ich recht viel, aber ich finde es einfach spannend zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt und wie man was man da mitnehmen kann und wie facettenreich das Ganze auch ist. Also extrem attraktiv in meinen Augen.
Den Mischmasch, den du gerade gemeint hast, der macht's ja auch, oder der ist ja auch so wichtig, weil du brauchst ja von allem etwas. Und trotzdem gibt's ja Trainer, die haben immer einen anderen Schwerpunkt. Der eine ist eher der Taktikfuchs, der andere kommt eher über Motivation, der andere übers Körperliche, auch wenn man weiß, klar, alles wird so ein bisschen gefordert. Was ist Michael Hegemann für einer?
Hege ist eher so alte Schule, würde ich jetzt erstmal sagen. Also der Hege reduziert es aufs Wesentliche, finde ich. Also keine großen Spirenzken, sage ich mal, sondern tatsächlich die Aktion. Er legt sehr viel Wert darauf, dass wir die Aktion an sich bewerten, dass wir jetzt nicht irgendwie uns den Kopf zermartern, was man noch für zig viele Abwandlungen spielen könnte von den Auslösehandlungen, sondern erstmal auf die Basics Wert zu legen. War es natürlich auch wahrscheinlich den Umstand geschuldet ist, dass wir so viele neue Spieler momentan haben, ja, dass wir diesen Umbruch haben, dass wir sie integrieren müssen, dass wir uns wirklich, sag ich mal, auf die Basics konzentrieren, ob dass das saubere, schnelle Kreuzungen sind, dass das saubere Schirme sind, dass das Timing-Fragen sind, sowas. Ne? Und das ist, glaube ich, erstmal so sein Weg, den er uns vermitteln will. Das, die Einfachheit des Spiels beizubringen. Ne?
Und das Gute ist ja auch, dass ihr beim Standort Essen, auch wenn es ein großer Name ist, viel Tradition, aber euch auch selbst viel Zeit gebt, oder? Und nicht aufgeregt werdet.
Absolut. Also, genau, man wird natürlich häufig konfrontiert mit der Tradition, das ist hier nun mal so. Gerade gestern wurde ich hier bei uns im Fitnessstudio wieder angesprochen, was wir am Wochenende gemacht hätten. Da habe ich ein bisschen berichtet vom Nordhorn-Spiel und dann kommen die gleichen Sätze. Ja, damals Jochen Fratz und Thomas Happe und Stefan Hecker und Kruger Halle. Und das sind dann so die Buzzwords, wo du weißt, okay, ja, das ist alles schön und gut. Und da ist man auch wirklich auch hier in der Stadt stolz drauf. Aber die Zeiten sind halt auch andere. Und jetzt ist es halt so, dass wir ganz bedacht auf die Situation gucken und uns auch wirtschaftlich so aufstellen, dass das wirklich alles solide läuft. Und dass wir auch dem Ganzen Zeit geben und alles kann, nichts muss. Also Das ist, natürlich hat man hier auch den Anspruch, wieder hochzukommen, ist ja ganz klar, aber alles immer unter der Prämisse, dass das wirtschaftlich sauber und solide läuft. Ne? Und das ist natürlich auch ein Umfeld, in dem gerade junge Spieler, aber auch jetzt wir als Verein ruhig und in Ruhe hantieren können und arbeiten können. Und das ist natürlich ein guter Faktor.
Nur so kann man natürlich auch A, junge Spieler gewinnen und sich B, gut für die Zukunft aufstellen, weil das Problem ist ja, den Anspruch, teilweise auch aus Tradition begründet, wieder nach oben zu kommen, haben noch viele, viele, viele andere Vereine. Aber genau da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wer lebt noch in der Tradition oder wer kann sich eben gesund neu aufstellen?
Genau, das ist richtig. Und ich glaube, was ein großer Vorteil von uns hier ist, dass die jungen Spieler wissen, dass sie auch Spielanteile bekommen. Ne? Also die wissen, dass sie hier ins kalte Wasser geschmissen werden, dass ihnen hier das nötige Vertrauen geschenkt wird, ne? Dass sie auch Verantwortung natürlich bekommen, das ist ja ganz klar. Und dass sie wirklich auch dann die Chance haben, sich zu entwickeln und das auch im Spielbetrieb zu beweisen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Milieu ist für junge Spieler, um zu reifen, um sich zu entwickeln, klar.
Und trotzdem liegt ein harter Monat jetzt vor euch. Also ihr spielt am Wochenende gegen Bietigheim, dann geht's nach Eisenach, Dessau ist gut gestartet, die kommen dann zu euch, dann in Balingen, dann kommt Lübbecke. Das sind 5 Partien, die man gut gestalten kann, die aber richtig schwer werden, die man auch alle verlieren kann.
Da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein knackiges Programm. Jetzt muss man auch sagen, dass du kannst gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen und verlieren, ob auswärts oder heim. Das ist ja auch so ein bisschen das Geile an der zweiten Liga. Also das muss man ja schon mal festhalten. Die Mannschaften, die du genannt hast, alle super Truppen. Wirklich großen Respekt vor jeglicher Mannschaft in der Liga. Wir können jedes Spiel gewinnen, jedes Spiel verlieren. So ist das nun mal. Und dann gucken wir mal, was am Ende dieser 5 Spiele steht und bewerten dann die Situation neu. Und deshalb Spiel für Spiel schauen wir uns das Ganze an und bereiten uns maximal professionell darauf vor und gucken, was am Ende dabei rausspringt. Ne? So gehen wir die ganze Sache an.
Mannschaften, die ja in einem Umbruch stecken oder wie man so schön sagt, von Spiel zu Spiel schauen, die schauen ja im Spiel dann eher auf die kleinen Erfolge. Die sagen nicht, wir wollen jetzt irgendwie 5 Spiele am Stück gewinnen, wäre schön, aber unsere Ziele sind andere, spielerischer Natur. Welche Ziele habt ihr denn jetzt erstmal auf kurzfristige Sicht gesetzt? Was muss gerade im Tusum-Spiel verbessert werden?
Natürlich brauchen wir eine nötige Konstanz und das ist dann das Timing im Angriff und die Abstimmung, dieses fehlende Verständnis in der Abwehr, die Regelbewegung in der Abwehr, ne, dass das alles sitzt. Und natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir 100% Leidenschaft reinpfeffern. Das ist, glaube ich, bei uns einfach den Charakteren geschuldet, dass wir das tun. Kann man das, glaube ich, auch sukzessive alles aufbauen. Also da bin ich guter Dinge, dass wir diese Stellschrauben auf jeden Fall noch gedreht bekommen.
100% Leidenschaft. Schöne Überschrift eigentlich. Auch wenn die Folge hier einmal Tusum, immer Tusum heißt. Trifft beides auf dich zu, oder?
Ja, also ich denke schon, dass das beides auf mich zutrifft. Man muss auch sagen, das war mal, Jaron hat das immer gesagt, dass ich nie der Talentierteste war, nie der talentierteste Spieler. Aber ich habe das halt durch Einsatz, durch Wissbegierigkeit wettgemacht. Und natürlich auch durch Trainingsbereitschaft und Wiederholung letztendlich. Ne? Und genauso, glaube ich, bin ich auch durch die Jugend gegangen und dann hier angekommen. Und für den weiteren Verlauf hat mich, glaube ich, meine Leidenschaft da schon immer sehr getragen. Und ich sag mal so, das kommt ja einmal aus einem auch heraus. Ne? Wenn man für etwas brennt und so viel Spaß an sowas hat, dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Beschleuniger und Unterstützer. Wenn man dann noch mit Leidenschaft rangeht, klar.
Es ist an der Zeit, dich mal ein bisschen besser kennenzulernen jetzt hier im Podcast. Das machen wir mit einem ganz besonderen, ganz speziellen Mann, der Simon Baumgarten heißt. Radio Baumgarten heißt die Rubrik, der Mann, der lange selber in Stuttgart gespielt hat, letzte Saison bei den Würzburger Wölfen, wie sie jetzt heißen. Der stellt uns hier immer unsere Gäste vor. Mit wem sprechen wir heute eigentlich? Wer ist eigentlich dieser Jonas Elwanger?
Heute zu Gast ein echter Tusimer, der bereits seit seinem 7. Lebensjahr für den Essener Traditionsverein aktiv ist. Er hat alle Jugendmannschaften der TuSIM Talentschmiede durchlaufen und hatte bereits mit 17 Jahren seinen ersten Einsatz für den TuSIM in der zweiten Handball-Bundesliga. Seit 2014 ist der Rückraumspieler fester Bestandteil der Ruhpott-Schmiede und aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Nach seiner schweren Knieverletzung kämpfte sich Jonas wieder zurück ins Team und führt das Team weiterhin als Kapitän aufs Feld. Neben dem Handball bleibt dem Familienvater von insgesamt 6 Kindern kaum Zeit für andere Hobbys. Denn die Rasselbande nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Wie ist denn dieser Vollzeitjob neben dem Bundesliga-Handball überhaupt zu stemmen? Denn neben Windelnwechseln und Schulaufgaben ist sicher auch Puppenspielen eine gern gesehene Beschäftigung im Hause Ellwanger. Sollte aber dennoch einmal ein paar Minuten Zeit bleiben, schickt Jonas sein Fantasy-Football-Team ins Rennen. Wer ist denn bisher dein bester Punktelieferant und wer holt dieses Jahr denn den Super Bowl?
Sagt Simon Baumgarten, vielen herzlichen Dank. Und liebe Grüße natürlich in den Süden. 6 Kinder?
Ja, tatsächlich. Also wir leben im Patchwork. Ich habe damals meine wunderbare Frau kennengelernt, die schon 4 Kinder aus erster Ehe hatte. Und war natürlich erstmal ein Familienkonstrukt, das man so gar nicht sich vorgestellt hat und sich auch gar nicht auf seinem Weg irgendwie so geebnet hatte. Man geht ja erst immer davon aus, eine Familie zu gründen und nicht, ich sag mal, erst mal zu ergänzen. Und dann habe ich mich mit der Situation angefreundet, habe mir das Ganze ganz gemächlich und in Ruhe angeschaut und dann habe ich die Goldschätze alle kennengelernt und das war seitdem eine wunderschöne Zeit. Ich habe eine wunderbare Powerfrau an meiner Seite, wir unterstützen uns einfach gegenseitig und haben einfach sehr viel Spaß in der Großfamilie. Die Kids sind unfassbar. Und natürlich, wie auch der Simon gesagt hat, von Schularbeiten bis Puppenspielen bis Windelwechseln ist alles dabei. Weil natürlich in fast allen Altersklassen vertreten sind, ist das eine wunderbare Aufgabe. Und ich bin da sehr, sehr happy. Und es ist immer was los, das kann man schon sagen. Ja.
Oh Leute, wenn ihr sehen könntet, wie der Junge jetzt strahlt hier.
Ja, das erzähle ich gerne. Und macht eine Menge Freude. Und ich bin natürlich auch unfassbar stolzer Papa. Und natürlich, da kann ich mir das Lachen nicht verkneifen. Ja.
Was ist denn die Altersstruktur im Kader, sage ich mal, im Hause Ellwanger?
In unserem Kader ist die Altersstruktur 12, 12, 11, 7, 2 und 1 Monat. Also wir sind ja im August noch mal Eltern geworden.
Glückwunsch.
Dankeschön, unserer kleinen Maus. Ist natürlich momentan dementsprechend sehr turbulent hier bei uns zu Hause. Und ist natürlich auch wie die Kinder sich umeinander auch sorgen und kümmern und füreinander da sind. Das ist schon ganz, ganz beeindruckend zu sehen und herzerwärmend. Und zum familiären Teil. Also sicherlich nicht alltäglich, sicherlich nicht der üblichste Weg und die üblichste Konstellation. Aber wir sind, und ich bin natürlich auch damit super happy und super zufrieden. Und das dazu.
Was macht der Schlaf so ein paar Wochen nach der Geburt?
Also es war so bei Lotti, unserer ersten Tochter, die jetzt 2 ist, die hat die ersten 3 Monate unfassbar Gas gegeben. Und da hatten wir sehr, sehr wenig Schlaf. Und dann hatte ich wirklich in der Schwangerschaft immer so gefragt, bitte lass es irgendwie anders werden. Ne? Lass es so eine ganz ruhige sein und die immer immer ein bisschen schlaft und schlummert, und das haben wir tatsächlich auch dann bekommen. Also sie ist das komplette Gegenteil von Lotte. Rosa heißt die Kleine, und sie lässt uns schlafen tatsächlich. Also sehr entspannt, sehr ausgeglichenes kleines Mäuschen, und kommen da gut auf unseren Schlaf. Ja.
Wow, ich ziehe alle meine Hüte, auf jeden Fall. Aber die Antwort auf die Frage von Simon, wie geht denn das, Handball und Fulltime-Job zu Hause, ist wahrscheinlich Organisation.
Das ist natürlich Organisation pur. Ne? Ich habe das auch sehr gerne. Ne? Also Organisation, Struktur, Planung macht mir Spaß. So, wenn das dann am Ende alles auch aufgeht, Natürlich habe ich daneben, denn ich arbeite auch noch im Nebenjob. Also ich habe auch noch Arbeit tatsächlich neben dem Handball und dem Vollzeitjob zu Hause. Dann ist es so, dass wir momentan ein Haus bauen für uns als Großfamilie. Also ich habe einige Projekte, einige Bälle momentan in der Luft. Und genau, das geht tatsächlich nur mit einer konsequenten Organisation des Tagesablaufs und der Woche letztendlich auch. Und das, man muss auch sagen, die Kiddies sind natürlich auch selbstständig, ne? Also die werden natürlich in die Selbstständigkeit getrieben. Wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, damals im Hotel Mama, ist das ein Riesenunterschied. Also ich finde das ganz beeindruckend, wie gerade unsere Großen sich schon selbst organisieren, auch zum Teil. Natürlich brauchen die Unterstützung und Support, aber die machen viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad hier in der Stadt. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll für mich auch zu sehen und da bin ich auch unfassbar stolz drauf.
Wie viel wart ihr damals? Zwei?
Ja, genau. Ich habe einen großen Bruder, Lukas. Wir waren zu zweit und wurden da nicht so in die Selbstständigkeit getrieben, sage ich jetzt mal. Aber hat am Ende auch alles gut gepasst. Wir hatten auch eine wunderbare Kindheit. Also man kann auf vielen Wegen, glaube ich, auch glücklich werden. Dann ja, ist das schon schön.
Lukas kennen wir natürlich auch durch den Handball, klar. Wie ist eure Handballbeziehung? Wer hat eigentlich angefangen? Wahrscheinlich gab es die Frage schon tausendmal.
Die Frage gab es häufig. Lukas hat angefangen. Er ist ja 2 Jahre älter als ich. Und wir hatten beide früher mit Fußball gestartet. Und dann ist Lukas irgendwann zum Handball rüber, weil er nicht mehr so viel Spaß an Fußball hatte. Und dann hat er irgendwann gesagt, komm doch mal mit. So wie das eigentlich bei allen Kiddies ist. Und dann hat er mich einmal mit in die Halle genommen, damals mit unserem Jugendtrainer Ion Bonda haben wir da trainiert und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann dabei geblieben bin. Man muss auch sagen, viele Freunde von der Schule waren da, hier auf der Maggi-Höhe, das Essen bei der Hüttenhöhe und dann bin ich einfach beim Handballsport geblieben, habe auch noch dann bis zur C-Jugend parallel Fußball gespielt und habe mich dann entschieden, beim Handball zu bleiben. Genau. Und Lukas hat mich so gesehen zum Handball gebracht.
Ist er jetzt eigentlich Trainer noch von der zweiten Mannschaft bei euch oder von der A-Jugend?
Genau, zu dieser Saison ist er jetzt noch Trainer von der zweiten Mannschaft und A-Jugend macht er nicht mehr. Genau. Und er war ja auch letztes Jahr noch Jugendkoordinator, das macht jetzt die Janina und er ist jetzt noch hauptberuflich in der freien Wirtschaft und nebenberuflich als zweite Mannschaftstrainer bei uns im Verein. Genau.
Wie ist das so, wenn der große Bruder jetzt als Trainer agiert, wie ist er so?
Ja, ist natürlich schon interessant zu sehen, wie er das macht, wie er sich anstellt, was er für ein Trainer ist auch. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es verschiedene Trainer gibt. Finde ich schon interessant zu schauen. Ja, macht er sein Ding, glaube ich, ganz gut. Hatten ja letztes Jahr unfassbar bitteren Abstieg zu verkraften. Die haben sie in der letzten Sekunde, muss man wirklich sagen, in Hasloch verloren, in der Abstiegsrunde. Da war der Ball einfach zu spät im Netz. Das war also knapper kannst du, glaube ich, nicht absteigen. Das war natürlich super bitter. Jetzt sind sie in der vierten Liga, in der Nordrhein-Liga. Und aber ich glaube, die machen ihre Sache dort ganz gut und natürlich mit den Ambitionen und dem Ziel auch wieder irgendwann die zweite Mannschaft in die dritte Liga zu hieven.
Und selber spielen?
Macht er nicht mehr. Also er hat auch einen Knorpelschaden gehabt. Und seitdem muss man sagen, dass er da immer kürzere Schritte gegangen ist und auch selber nicht mehr auf der Platte steht.
Ich hatte mich noch gewundert, genau, weil er ist ja mit Jahrgang 92 auch noch nicht der Älteste, eigentlich im perfekten Handballalter. Aber mal ganz im Ernst, er 92er Jahrgang, du 93, das ist ja eigentlich der perfekte Altersunterschied auch für so ein Brüderduo, das vielleicht auch beste Freunde Potenzial dann hat, oder?
Absolut, wir haben natürlich den Altersunterschied, der das natürlich sehr nahelegt. Und wir sind auch sehr, sehr eng, muss man sagen. Jetzt ist das ja so, bei Jahrgang 92, 93, man spielt ja auch immer ein Jahr zusammen in der Jugend, ne? Ist ja klar. Stimmt. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr explosive Mischung. Ja? Also wir sind beide schon dann auch absolute Wettkämpfer und haben uns ja auch im Training früher nichts geschenkt. Und aber tatsächlich ist das natürlich eine sehr, sehr gute Basis für eine sehr gute Freundschaft. Eine Verbundenheit, klar.
Über deinen Papa müssen wir natürlich auch in dem Zusammenhang gleich noch sprechen, aber wenn wir jetzt schon bei ihm sind, dann kommt hier mal Lukas, den ich gebeten habe, eine kleine Sprachnachricht in den Podcast zu schicken und Ich behaupte jetzt einfach mal, das hat er sehr, sehr gerne gemacht. Wir hören sie uns einfach mal an.
Sehr gut. Hi Pom, hi Jonas, viele Grüße im Podcast. Der Pom hat mich gefragt, ob ich vielleicht ein, zwei nette Anekdoten erzählen kann und ein paar Grüße da lassen kann. Ich fange mal mit den Grüßen an. Ja, viele Grüße. Freue mich total, dass du nach deinem Kreuzbandriss wieder so zurückgekommen bist und jetzt dieses Jahr wieder voll auf der Platte stehst. Macht immer viel Spaß, dir zuzuschauen und hat auch immer viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuspielen. Bleib einfach, wie du bist. Genau, hab weiter so viel Spaß am Handball, wie du bisher hast. Ja, ein, zwei Anekdoten. Ja, der Jonas, wer den Jonas kennt oder die zweite Handball-Bundesliga schon länger verfolgt, der weiß, dass der Jonas schon ein sehr ehrgeiziger Spieler ist, aber eigentlich in der Regel auch ein guter Verlierer. Das war nicht immer so und ist auch nicht in allen Lebenslagen so. Du könntest den Jonas ja mal vielleicht nach seiner Kompensation von Niederlagen in Risiko oder 2K oder NFL Madden fragen, wie er da so mit einer Niederlage umgeht. Euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß und ja, macht euch noch einen schönen Podcast.
Ja, Grüße zurück. Da war jetzt sehr viel Positives dabei und natürlich auch dein Kreuzbandriss, den heben wir uns mal für später auf. Wir fangen mal erstmal mit dem Witzigen an, in Anführungsstrichen. Was ist denn bei Risiko 2K und NFL? Also wir müssen sagen, NFL Madden ist ja, glaube ich, das Spiel an der PlayStation und 2K, also NFL ist Football an der PlayStation.
Genau, Madden ist Football und 2K ist Basketball. Und man muss sagen, mit Niederlagen umgegangen ist, weil das ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber früher war das, muss ich meinem Bruder da wirklich recht geben, heiße Duelle an der PlayStation. Wir haben früher zusammen in der WG gewohnt und haben uns natürlich dann auch nicht lumpen lassen und haben doch das ein oder andere Madden-Spiel und NBA 2K-Spiel zusammen gespielt. Und man muss sagen, da lag immer so ein Kribbeln in der Luft. Also es war schon ein extremer Konkurrenzkampf und klar, derjenige, der dann verloren hat, der war dann leicht bedient und ja, hat seinen Frust dann natürlich auch hier und da mal freien Lauf gelassen. Aber das ist ja das Witzige und das Coole irgendwie. Dann schreit man da mal 10 Sekunden rum und dann brüllt man sich auch wieder. Und dann haben wir auch eigentlich immer sehr, sehr schnell wieder über unsere Reaktionen gelacht. Das zu den PlayStation-Spielen. Zum Risiko, das spielt er natürlich auf die frühere Kindheit an. Also ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan von Gesellschaftsspielen. Aber er meint natürlich früher die Risikospiele mit meinem Vater und ihm, bei denen ich mich immer sehr schnell sehr ungerecht behandelt gefühlt habe. Meine Lösung häufig war dann einfach, ich sag mal, das Spielfeld zu flippen. Also einfach irgendwie auf den Tisch zu hauen oder die Puppen abzuräumen. Und dann, ja, also das war dann natürlich meine Kompensation von Niederlage. Tat mir dann auch immer schnell leid, aber ich konnte es in diesem Moment dann nicht irgendwie anders kanalisieren. Mittlerweile kann ich das natürlich, zum Glück. Aber deshalb müssen wir auch mal herzlich lachen, wenn wir daran zurückdenken, dass wir dann tatsächlich fast kein Risikospiel irgendwie vernünftig beenden konnten. Und ja. Das ist schon richtig. Da war ich sehr, sehr ehrgeizig und ein schlechter Verlierer, muss man einfach so sagen. Das habe ich zum Glück gelernt, wie das besser geht. Aber jetzt ist das natürlich immer eine sehr, sehr witzige Anekdote und wir lachen sehr, 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 sehr gern darüber.
Ich kann dich so gut nachvollziehen. Also ich kann dasselbe mit meinen Großeltern berichten. Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly. Eieiei, da gab es den einen oder anderen Streit.
Also ich bin auch sehr, sehr sicher, dass die zum Beispiel jetzt bei Risiko immer schon beide gegen mich gespielt haben. Das ist schon klar. Das können die beiden, das dürfen die beiden auch gerne bestätigen. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das so gelaufen ist. Nein, Spaß. Also da ja, war ich leicht auf die Palme zu bringen, muss man sagen.
Die gute Nachricht ist auf jeden Fall, hat die Beziehung darunter nicht erheblichen Schaden genommen, wenn ich raushöre, ihr habt sogar dann in einer WG gewohnt.
Genau, also wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Band, haben ja, zusammen Handball gespielt, waren dann auf unterschiedlichen Schulen später, aber haben den Alltag gemeinsam verbracht. Genau, und haben dann auch sind dann auch gemeinsam ausgezogen in eine gemeinsame WG, haben dort 4 Jahre gelebt zusammen und das war eine extrem witzige Zeit und ja, hatten wir eine sehr gute Phase unseres Lebens zusammen und verstehen uns auch heute noch blendend. Also ja, schon eine schöne Freundschaft, die einem da in die Wiege gelegt wurde, ja.
Wie war so die Aufteilung in der WG? Wer hat Abwasch gemacht? Wer hat Logistik organisiert und so?
Also ich sag jetzt, ich habe alles gemacht. Lukas wird sagen, er hat alles gemacht. Am Ende haben wir wahrscheinlich beide viel zu wenig gemacht. Aber wir hatten dann irgendwann so einen Plan mal aufgestellt. Und witzigerweise ist dann noch unser bester Freund, Florian Schöffel, der auch mal für 2 Jahre Mannschaftsarzt bei uns war, auch noch mit in die WG gezogen. Und dann hatten wir zu dritt diese WG geführt, mit einem konsequenten Putzplan, den wir sehr inkonsequent verfolgt haben, muss man sagen, damals. Und wir haben da lieber ein paar Runden Skat gekloppt, anstatt mal alles partout ordentlich zu halten. Aber es war eine gute Zeit, an die ich mich sehr, sehr gern zurückerinnere. Ja.
Abschließend noch dazu, wenn wir nochmal über Football sprechen, wer ist welchem Team zugehörig?
Team gar nicht. Also ich begeistere mich extrem für den Sport an sich. Kann gar nicht sagen, dass ich jetzt eine Mannschaft irgendwie da priorisiere. Also ich finde es einfach, die individuelle Leistung heißt in den Spielen schon sehr, sehr beeindruckend. Und das, ja, das da kann ich mich gar keinem Team verschreiben.
Und wer gewinnt den Super Bowl? Hat Simon gefragt?
Jo, stimmt. Wer gewinnt den Super Bowl? Einer der Favoriten natürlich wieder Kansas City Chiefs. Rams als Titelverteidiger auch nicht zu verachten. Ich hoffe, dass es mal so ein Außenseiter wäre, so ein bisschen so ein Underdog. Ich würde mal sagen, Indianapolis Colts vielleicht. Finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt haben sie mit Matt Ryan natürlich einen Veteranen-Quarterback, der erstmal so ein bisschen seinen Platz finden muss. Das finde ich ganz cool. Ja, ansonsten lasse ich mich da gerne überraschen und werde natürlich auch wieder das Spiel verfolgen im nächsten Februar und bin dann bereit für ein gutes Spiel.
Auf jeden Fall. Aber erklär nochmal ganz kurz, was es bedeutet, Fantasy-Football zu spielen, weil da kann man sich auch richtig reinfuchsen und ist ganz schön zeitintensiv.
Genau, da kann man sich richtig reinfuchsen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen wie Communio. Ne? Also du kriegst halt Live-Punkte für deine Spieler, die du im Team hast. Und wir haben das in der Mannschaft so, dass sich einige für Fantasy-Football und die NFL interessieren. Und dann haben wir da so eine interne Liga, spielen gegeneinander. Und das ist natürlich auch mal Gesprächsstoff montags morgens, wenn die NFL am Sonntag gespielt hat, wer dagegen wen gewinnt. Und dann wird getradet und gewaved, also Spieler getauscht und Spieler, die jetzt noch keinem Verein zugehörig sind oder keinem Team zugehörig sind, ausgewählt. Das ist ganz cool. Witzig an dieser Stelle, das haben wir auch mal in der zweiten Liga, so Liga-weit, also da mit Tobi Schwolo von Wilhelmshavener Forte damals, so eine Liga mal gegründet. Die findet dieses Jahr jetzt leider nicht statt, aber das war auch nochmal so eine extra Fantasy-Liga. Also es gibt anscheinend über die Liga verteilt auch einige, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen. Und genau, also dieses Jahr sieht es bei mir aber sehr schlecht aus in meinem Team. Dennis Chesney ist jetzt gerade mit 3-0, mit einem 3-0-Rekord Tabellenführer bei uns. Da müssen wir mal gucken, dass wir ihn dann noch irgendwie vom Thron stoßen und am Ende dann mal schauen, dass er sich nicht den Potto holt bei uns in der Liga.
Der liebe Kollege Schwolo war hier auch schon mal im Podcast und hat davon berichtet. Ich meine, zu erinnern, auch die Lübecker sind ja sehr footballaffin und muss ich kurz überlegen, Patrick Weber hat da, meine ich, auch drüber gesprochen, der ist auch in Football so ein bisschen vernarrt und da haben wir mal so ein bisschen rumgesponnen hier im Podcast und dass es eigentlich mal jemanden geben müsste, der das auch für den Handball machen müsste, sei es jetzt für die erste oder natürlich auch gerne für die zweite Liga. Ich glaube, das wäre auch ziemlich witzig.
Ein kurzer Break hier. Nächstes Jahr findet ja zum allerersten Mal das REWE Final Four in Köln statt, in der Lanxess Arena, 15. und 16. April. Und ihr habt die Chance, nicht nur 3 fantastische Spiele dort zu sehen, sondern auch noch Henning Fritz zu treffen, der genau in der Halle ja einst Weltmeister geworden ist, 2007. TR Germany bietet eine Reise nach Köln an, inklusive Hotel plus Abendveranstaltung mit Henning Fritz. Ich werde eine Abendveranstaltung moderieren, bei der er zu Gast ist, bei der er auf seine Karriere zurückblickt. Er wird natürlich auch das Wochenende ausführlich analysieren, das, was wir da alle in Köln dann gesehen haben. Und ihr habt auch die Chance, ihm Fragen zu stellen und Teil dieser Abendveranstaltung zu werden. Wie das geht, geht auf tr-germany.com. Da gibt es die Tickets für dieses Finalwochenende. Ich kann euch sagen, es lohnt lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, euch dann an dem Abend vor Ort zu treffen. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes und jetzt geht's weiter hier im Podcast mit Jonas Ellwanger. Viel Spaß!
Jetzt im Ernst, da habe ich mit Konstantin Mardot letzte Woche drüber gesprochen. Wer wird ein MVP? Wen müsste man in der zweiten HBL denn so traden? Hast du da auch eine Meinung zu?
Spannende Frage. Ja, habe ich eine Meinung zu. Also es ist ja immer, weil das Anforderungsprofil der einzelnen Position ja so unterschiedlich ist, muss man natürlich sehen, so, wer hat den größten Impact und ist vielleicht auch nie ganz fair, die einzelnen Spieler zu vergleichen. Also letztendlich, wenn man nur über Impact spricht, muss man sicherlich einen Torwart wählen oder aber einen Rückraumspieler. Kannst auch einen Kreisläufer nehmen, ganz schwierig, wirklich. Also müsste ich mir noch ein bisschen länger Gedanken zu machen. Wenn ich jetzt einen MVP wählen würde, würde ich wahrscheinlich einen Rückraumspieler nehmen, der auch Innenblock spielt. Also auf jeden Fall ein Two-Way-Player, würde man, glaube ich, im Basketball sagen.
Ja.
Schwierig.
Rückraumspieler gibt's ja aber auch einige Optionen. Also Konstantin Mardert hat letzte Woche Maxim Orlov von Potsdam vorgeschlagen. Vielleicht ein Denkanreiz, finde ich sehr, sehr spannend. Hast du Gegenvorschläge?
Ja, ich hätte noch einen Gegenvorschlag. Ich finde noch Finn Herzig und Finn Hangstein spannend. Also Coburg und Eisenach. Klar, Hangstein jetzt schon bekannt aus dem letzten Jahr als Topscorer und auch als eins auf der Spitze vorne in der Abwehr bei Eisenach. Und Herzig wird viel Verantwortung übernehmen bei Coburg als neuer Rückraumspieler, Rückraummitte, Rückraumlinks. Ich glaube, da haben wir jemanden, der da sich in diese Position spielen kann.
Also du sagst, ein Finn wird der MVP.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Finn ein MVP wird, genau. Ja, aber wir haben auch, es gibt ganz viele andere tolle Spieler noch in der Liga, jetzt gerade, auch auf Außen. Tom Skoplin oder im Tor ist natürlich auch mal eine Macht. Hier Dennis Kloppmann von Schwartau. Also es gibt sehr viele Spieler in der Liga, muss ich sagen, die diesen Titel verdient hätten. Und das ist ja auch irgendwie ganz cool zu sehen, dass es jetzt nicht irgendwie, dass jetzt alle auf einen Namen sich stürzen oder auf zwei, drei, sondern dass es so breit gefächert ist.
Aber dann sagst du ja zum Beispiel auch, mit Skoblin hast du dann ja auch einen Außen. Da haben wir letzte Woche auch drüber diskutiert, warum nicht mal einen Außen? Auch wenn ich die Argumente für einen Rückraumspieler absolut nachvollziehen kann.
Ja, also wenn es am Ende Tommy wird, dann freue ich mich sehr für ihn. Also gerne auch einen Außen, der dann natürlich auch, muss man auch sehen, die Meter wirft, Verantwortung übernimmt, dann in der Crunch-Time vielleicht auch mal ein Ding reinhauen muss. Klar hast du jetzt als Außen vermeintlich nicht diese Aufgaben in der Abwehr. Wobei Tom sicherlich auch davon überzeugt ist, dass er halb decken kann. wenn er auf halb rückt in die Abwehr, dann ist das wahrscheinlich ein guter Call. Aber hätte er auf jeden Fall verdient, klar.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das aber auch einfach mega Spaß macht. Ich glaube, das werde ich hier nochmal öfter einführen im Podcast. Das finde ich eine coole Diskussion. Eine Frage abschließend noch ganz kurz zu deinem Bruder. Ich habe nämlich gelesen, 2016 habt ihr zusammen gespielt für die Uni Duisburg-Essen und habt bei den Unimeisterschaften überraschenderweise gewonnen, wie du anschließend der regionalen Presse verraten hast. Stimmt das?
Wow, du hast echt sehr, sehr gut geforscht, mein Lieber. Tatsächlich sind wir 2016 hier Deutscher Hochschulmeister geworden. Ja, das war eigentlich eher so eine spaßige Veranstaltung, muss man sagen. Also wir hatten vorher nicht zusammen trainiert und hatten hier ein paar Jungs aus dem Umkreis zusammengetrommelt, die dann die Uni Essen vertreten haben. Und dann haben wir hier, das Gute war, dass es in Essen stattgefunden hat, diese Endrunde. Also, okay. Deshalb konnten wir da auch dann mitzocken. Und dann haben wir das Ding dann am Ende gewonnen, ja, tatsächlich. Und auch in der Vorrunde, muss man sagen, gegen die sagenumwobene DSHS Köln mit meinem jetzigen Mitspieler Justin Müller haben wir die da rausgekegelt. Das war schon witzig, muss man sagen. Und auch total, so überhaupt nicht zu erwarten, weil das eher tatsächlich so aus Spaß begründet war. Und sind dann da Deutscher Hochschulmeister geworden. 2016. Ganz, ganz coole Story.
Ihr wart da ja mit am Start mit Pascal Tovornik, habe ich mir noch aufgeschrieben, war mit am Start. Daniel Haase auch. Ja, aber der war als Co-Trainer dabei, oder?
Der war als Trainer dabei, genau. Ja, war eine witzige Mannschaft, muss man schon sagen. Gute Truppe. Haase ist ja jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen Jugendkoordinator. Palle ist beim SCM Jugendtrainer. Dann hat man noch Robin Spickers damals dabei. Lasse hat auch mitgespielt. Lasse Seidel jetzt von Nordhorn. Mhm. Also war schon eine bunte Truppe, mit der wir angetreten sind, ja.
Und wenn man da Meister wird, qualifiziert man sich doch für die europäische Ebene, ne?
Genau.
Diese European University Championships oder so. Wart ihr dann da ein Jahr später auch dabei?
Ja, da waren die Jungs da. Da konnte ich dann nicht mehr teilnehmen, weil das hat dann kollidiert mit der Vorbereitung. Und da sind die Jungs Vize-Europameister geworden. Genau. Haben am Ende gegen die rumänischen Vertreter verloren im Finale. Ganz knapp, ich glaube mit einem Tor. Aber das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Und ich glaube, der Trip war auch sehr witzig. Also ich war in dieser WhatsApp-Gruppe und hatte irgendwann zu Hause da so ein ungefähres Bild abzeichnen können, was sich da so abspielt. Also ich glaube, dass die Jungs da einen guten Trip gehabt haben, ja.
Was hast du studiert?
Ich habe Betriebswirtschaftslehre hier an der Uni Essen studiert.
Und wird es, wenn Jonas Ellwanger ein bisschen an die Zukunft denkt, in die Richtung gehen? Oder könntest du dir auch später mal vorstellen, nach der Karriere was Richtung Trainer zu machen?
Das wird auf jeden Fall in die erste Richtung gehen, da bin ich sehr sicher. Also ich habe jetzt eine Dekade meiner Lebenszeit im Profihandball verbracht und habe aber auch großes Interesse an anderen Dingen, muss ich sagen. Also auch neben dem Handballsport mich für Dinge zu begeistern. Und ein Fakt ist natürlich da auch die freie Wirtschaft. Und das werde ich dann, nachdem ich die Schuhe an den Nagel gehängt habe, werde ich das auch weiter verfolgen. Also ich sehe mich eher da. Und ich sag mal so, man sagt ja, sag niemals nie auf diese Weise, aber ich sehe mich eher in der Wirtschaft.
Geht in die Richtung auch schon dein Nebenjob, von dem du vorhin gesprochen hast?
Genau, also ich bin angestellt bei der Con Energy als Business Development Manager, nennt man das. Kümmere ich mich da um den Bereich Nachhaltigkeit. Und es geht darum, Emissionsbilanzen zu erstellen und unseren Weg der Nachhaltigkeit Richtung Klimaneutralität zu begleiten und dass die Unternehmung da auf einen guten Pfad zu bringen.
Da haben wir ja eigentlich jetzt eine super Überleitung wieder zum Handball, denn genau zu dem Thema war ja letztes Jahr dein Vater bei uns im Podcast, der ja auch beim TuSim am Start ist, müssen wir sagen. Jetzt wird das familiäre Umfeld quasi weiter komplettiert. Dein Papa ist auch mit am Start und hat im Podcast, also als Geschäftsführer müssen wir sagen, und hat berichtet, dass der TuSim auch auf das Thema Nachhaltigkeit setzt. Wie macht Essen das?
Wie du richtig sagst, hat die Familie Ellwanger schon einen Einfluss auf den Verein und man trifft den Namen schon überall wieder. Wie macht der Verein das? Also es geht hauptsächlich da um Beschaffung, also ob das jetzt Klatschpappen sind, die abgeschafft werden, Mehrwegbecher, die eingeführt werden. Dann geht es darum, glaube ich auch, das finde ich ganz spannend, die Mobilität der Spieler anzupassen, ob das jetzt zur Trainingsstätte ist, aber auch zu den Auswärtsspielen. Ich glaube, da haben wir noch ein großes Potenzial, wenn man sieht, wie wir anreisen, jetzt momentan noch mit Mannschaftsbus. Das ist natürlich pro Kopf CO2 natürlich noch recht gering, aber das kann man vielleicht auch noch weiter optimieren und nachhaltiger gestalten.
Genau, das nur als kleiner Exkurs einmal, aber da hat dein Vater auf jeden Fall hier bei uns im Podcast drüber gesprochen und da ging es dann auch um wirklich sehr innovative Dinge wie Klatschpappen aus Maisstärke und so weiter. Also es ist ein ganz großes Thema für sich, das soll jetzt gar nicht hier diskutiert werden, aber auf jeden Fall können wir sagen, das ist bei vielen Clubs schon in der zweiten HBL, nicht nur in der zweiten HBL, zum Glück auf der Agenda. Jetzt kommen wir zurück zu dir und zum Thema Vereinstreue, denn du und der TuSim habe ich in der Einleitung schon gesagt, das ist sehr, sehr eng verbunden. Du hast beispielsweise auch wieder so ein Vertrauensbeweis, wie wir es vorhin schon genannt haben. Du hast 2021 deinen Vertrag um 2 Jahre verlängert, obwohl du gerade gar nicht spielen konntest, obwohl du einen Kreuzbandriss hattest. Das, muss ich sagen, fand ich von beiden Seiten beeindruckend.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis des, von der Vereinsseite. Und diese Loyalität ist ja natürlich auch nicht nur einseitig. Also auf der einen Seite identifiziere ich mich natürlich extrem auch mit den Werten der Stadt, der Umgebung und dem Verein. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich dann auch so ein Vertrauen zurück, was total ja, befriedigend ist, muss man auch sagen. Genau, ich hatte, kurz zu erklären, damals mir das Kreuzband gerissen in der Erstligasaison. Am 23.12. war das gegen BAC. Da lag leider ein Kreuzbandriss unterm Tannenbaum. Und dann hatten wir in dieser Reha-Phase den Vertrag damals verlängert, war ich sehr froh drum. Das ist natürlich ein Ergebnis von dieser jahrelangen Zusammenarbeit.
Ist dann, also du wirkst so positiv und immer, oder zumindest nach außen immer sehr optimistisch auch und gut drauf und so. Kann man da dann normal Weihnachten feiern, in Anführungsstrichen, wenn man sich tags vorher das Kreuzband reißt?
Also tatsächlich war es so, dass wir ja Laufversuche gemacht hatten damals in der Halle beim BAC und auch diesen Schubladentest, diesen obligatorischen. Und da wurde gar nichts in Richtung Kreuzbandriss irgendwie diagnostiziert oder vermutet. War dann an dem Abend auch noch im Röntgen. Und da gab es dann auch irgendwie erstmal Entfernung und ich hatte meinen MRT erst am 27.12. Ja, und okay. Also dementsprechend wusste ich über Weihnachten noch gar nichts von dem Kreuzbandriss. Aber das muss man auch sagen, als ich die Diagnose erhalten habe, war ich jetzt nicht so betrübt, muss ich einfach sagen. Also ich glaube, jeder, der diesen Sport betreibt, weiß oder sollte wissen, dass sowas passieren kann. Natürlich, wenn es dann da ist, ist es ein bisschen erstmal seltsam, aber ich habe mich mit der Situation sehr, sehr schnell abgefunden und habe gesagt, ich weiß noch, wie damals mit unserem Mannschaftsarzt Philipp Weber hat die Diagnose gestellt und er war so auch schon natürlich ein bisschen mitgenommen. Und dann sagte er, ja, das ist gerissen und was machen wir jetzt? Ne? Wie gehen wir weiter? Und ich sage, ja komm, wann könnt ihr denn hier operieren? Ne? Und wen nehmen wir hier? Und das war schon super professionell, wie wir das dann in Zusammenarbeit mit dem BG hier in Duisburg, der BG-Klinik in Duisburg hier gemacht haben. Wurde dann am 5. Januar auch direkt operiert, also super zeitnah und ja, war irgendwie da gar nicht irgendwie betrübt oder irgendwie am Boden, also kein bisschen. Muss ich wirklich sagen, so in der Rückbetrachtung war auch direkt wieder optimistisch. Hat mich auch mein Comeback gefreut, aber auch auf die eine tolle Reha-Zeit, die meiner Meinung nach einen auch sehr, sehr prägen kann. In der Zeit, in der ich auch sehr viel gelernt habe, über mich selber, aber auch über den Handball tatsächlich auch. Und ja, also.
Was denn so?
Wenn du immer von draußen schaust, siehst du ja sehr viele Spiele der eigenen Mannschaft auch, ne? Also im Live-Format. Ne? Natürlich kannst du das alles hinterher immer bei Sportlounge und auf den Kanälen angucken. Aber du beschäftigst, also ich habe mich auf jeden Fall nochmal anders mit der Thematik Handball beschäftigt, wie wir unser Spiel anlegen, also rein taktische Dinge, aber natürlich auch so den Sinn dahinter, ne? Also, oder was ist der Kern des Ganzen? Also ich finde, wenn man irgendwie in so einer Situation, in so eine Saison reinrutscht und in dieses Hamsterrad gerät, dann vergisst man manchmal, dass man da irgendwann mal angefangen hat, diesen Sport zu betreiben, weil man Bock drauf hat und weil man so viel Spaß dran hat. Und ich finde das so faszinierend, dass wir uns, muss man sich mal vergegenwärtigen, dass man sich am Wochenende trifft, irgendwie mit 30 Männern in der Halle, um ein bisschen Ball zu spielen. Ne? Und die einen versuchen das zu verhindern auf der einen Seite und die anderen versuchen, Ball in das Tor zu schmeißen. Ist doch mega, mega Hammer. Also irgendwie das kann man dann nochmal so ganz anders greifen. Also oder ich konnte das ganz anders greifen und muss dann auch teilweise lachen, wenn wir wieder Spiele hatten oder wenn wir uns zum Heimspiel getroffen haben oder so. Was ist das für eine coole Aktion jetzt hier? Ne? Und natürlich aller Ernsthaftigkeit ist das letztendlich ein Spiel, was wir hier betreiben oder was wir betreiben. Und das auch wirklich so anzugehen, das gerät manchmal in Vergessenheit. Und das habe ich gerade in dieser verletzten Zeit nochmal für mich mitnehmen können.
Also so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, im wahrsten Sinne.
Ja, genau. Einfach das auch mal so ein bisschen rausgezoomt. Einfach, ne? Also wenn man, wie gesagt, nicht voll drin ist in der ganzen Thematik und auch, du machst so deine Reha, machst auch ein bisschen dein eigenes Ding, bist nicht bei jedem Training dabei, weil du natürlich, wie gesagt, viel Zeit in der Reha-Klinik verbringst. So, und dann finde ich, das ist ein sehr, sehr beruhigendes und zufriedenstellendes Gefühl, tatsächlich das mal so zu betrachten.
Aber wie krass ist eigentlich Philipp Weber, dass der nicht nur in Magdeburg spielt, sondern auch euer Mannschaftsarzt ist?
Ja, das ist ein Multitalent. Also,
das ist ja unfassbar.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Wie der das macht, weiß ich nicht. Ja. Ist vielleicht auch mal ganz cool, also muss man hier sagen, beim TuSAM unfassbar gutes Team hinterm Team. Ne? Also physiotherapeutische Betreuung, medizinische Betreuung, athletische Betreuung ist wirklich exzellent. Also ich weiß nicht, ob die Jungs sich das anhören hier, aber muss man schon mal sagen, können wir sehr froh drum sein, dass wir hier so super gut aufgestellt sind. Und da war ich auch in dieser verletzten Zeit so froh drum, weil alles so down to earth ist, ne? Also keiner stresst einen, wann kommst du zurück, wann kannst du wieder spielen, so, das wird komplett in meine Hände gelegt, ne? Und ich habe ja letztendlich auch 11,5 Monate Pause gemacht mit dem Kreuzbandriss, also war eigentlich länger als eigentlich ja, so bestimmt ist, ne? Also viele sagen ja so 7, 8, 9 Monate, aber ich habe gesagt, wir haben uns das auch alles in Studien angeschaut, wie so die Wiederverletzungsrate ist, wie korreliert mit Pausenzeit und sowas alles. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das hier ganz, ganz gemächlich. Und das ist natürlich auch der Professionalität und der Einstellung von unserem Team hinterm Team geschuldet. Und da war ich super froh drum, dass wir hier diese Umgebung, dieses Umfeld haben.
Du hast auch bei deiner Vertragsverlängerung damals gesagt, dass die Entwicklung des Vereins steil nach oben zeigt. Also das gehört ja auch dazu, so ein Medical Team auf jeden Fall. Aber kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Kannst du uns ein bisschen hinter die Kulissen des TuSAM und die letzten Jahre nehmen, was du damit genau meinst?
Genau, meinte ich damit letztendlich die Professionalisierung tatsächlich im Team und ums Team herum. Ne? Und natürlich auch die Wirkung des Vereins in der Stadt, ne? Durch die Akzeptanz des Vereins, der Mannschaft in der Stadt, die natürlich durch den Auftritt in der ersten Liga eine größere Wichtigkeit erfahren hat, und das so zu beobachten auf der Geschäftsstelle, aber auch, wie gesagt, im direkten Kontakt mit unserem medizinischen Staff oder auch mit unserem Athletiktrainer und unserem Physiotherapeuten, war das schon eine Entwicklung, die wirklich nach oben gezeigt hat und mit der man auch dann zufrieden sein kann und glücklich.
Wir haben vorhin schon über Tradition gesprochen, was das bedeuten kann. Das kann auch wie so ein Damoklesschwert über einem Verein schweben. Man kann es aber auch für sich nutzen. Du bist der TuSAM. Du bist immer beim TuSAM gewesen. Was? Das ist eine Klischeefrage, aber ich weiß nicht, wie ich sie anders formulieren soll. Und du weißt, was ich meine. Was ist der TuSAM? Was macht den TuSAM aus? Keiner kann das, glaube ich, so gut beschreiben wie du.
Also ich glaube, dass der TuSAM extrem familiär ist. Ja, also wir haben hier eine sehr, sehr enge Verzahnung zwischen der ersten und zweiten Mannschaft, zwischen der Geschäftsstelle und der ersten und zweiten Mannschaft. Und vielleicht mal beispielhaft zu nennen, also vor jedem Auswärtsspiel, also treffen wir uns jetzt zum Mittagessen, zum Beispiel oben an der Sporthalle Margaretenhöhe. Und da treffen wir uns dann bei unserem Hallenwart und seiner Frau zum Essen und fahren dann danach los zum Auswärtsspiel. Auf jeden Fall die Spiele, die wir hier mit den kleinen Bussen organisieren können. So, und dann für die Rückfahrt schmiert uns die Sandra, die Frau vom Holger, vom Hallenwart der Halle oben, Brote. Ja, also es ist einfach, jeder macht so mit im Verein und das ist einfach, finde ich, total, ja, schön zu sehen, dass wir hier so eine Gemeinschaft haben und darüber hinaus auch ein extrem starkes Ehrenamt. Ob das Eltern sind in den Jugendmannschaften, die sich dann am Wochenende bei unseren Spielen hinstellen und Ordner machen oder Getränke verkaufen. Ne? Das ist wirklich, finde ich extrem bemerkenswert und toll. Ja? Also ich bin ein großer Fan von, und wenn man das manchmal so einfach so ein bisschen betrachtet, weil man es natürlich auch häufig übersieht, ne? Muss man ja auch sagen. Also man nimmt das ja auch manchmal als selbstverständlich an. Ne? Aber das ist diese Verbindung zum Verein und auch diese Verpflichtung des Ehrenamtes, gerade in so einem Sportverein, ist, finde ich, unfassbar.
Und das muss man wertschätzen, egal in welchem Verein.
Muss man wertschätzen, und bei uns ist das, wie gesagt, ganz stark. Du hast ja gefragt, was den Tusam ausmacht. Das ist einmal diese starke Verbundenheit, dieses von Ehrenamtlichen, aber auch von im Verein, sage ich jetzt mal, zwischen den Mannschaften, zwischen den einzelnen Komponenten. Und vielleicht noch ein anderer Punkt ist, dass die Menschen hier im Ruhrgebiet harte Arbeit und Einsatzbereitschaft wertschätzen. Ne? Also solange wir uns auf der Platte irgendwie zerreißen, so stehen die am Ende alle und klatschen uns zu und sagen super. So. Da können wir aber auch mit 10 Toren verlieren, das ist total egal. So, aber wenn wir nicht alles reinhauen, ne, dann merkst du natürlich auch die Reaktion. Ne? Und das kann natürlich auch vorkommen, das müssen wir natürlich maximal reduzieren, aber es gibt natürlich auch Spiele, wo es einfach nichts läuft, und dann kriegst du auch da die Quittung, ne? Das ist ja auch klar. Aber wir haben hier das Glück, dass wir ein extrem herzliches Umfeld haben, extrem herzliche und unterstützende Fangemeinschaft, und das macht, glaube ich, auch diesen Verein so stark und zeichnet diesen aus.
Wenn du sagst, du hast in deiner Reha-Zeit gemerkt, im Grunde ist es nur ein Spiel, dann, das sagt sich natürlich immer so leicht, aber genau, es kann so einfach sein, denen was zurückzugeben. Die stehen in der Küche, machen euch Essen und so und wollen oder freuen sich dann aber einfach extrem, wenn die ein gutes Handballspiel von euch sehen, in dem ihr, egal wie es ausgeht, euch zerreißt. Das sagt sich so einfach, aber es kann so einfach sein, ne?
Ja, das ist ganz, ganz bemerkenswert. Und man muss ja auch sehen, kommen am Freitagabend, wir haben auch ganz viele Optionen, die könnten, weiß ich nicht, zu Hause sich einen gemütlichen Abend machen oder könnten woanders hingehen, was weiß ich. Aber die kommen zu uns in die Halle, schauen sich unser Spiel an, haben Bock auf 60 Minuten Kampf und 60 Minuten schönen Sport. Und ja, und bringen sich dann sogar auch natürlich dann zum großen Teil sogar noch ein in der Gemeinschaft, im Verein. Das ist schon toll, ja, wie gesagt. Kann ich nur gerate ich ins Schwärmen, ja.
Und rein sportlich betrachtet, wir haben die Trainer angesprochen, ihr seid die Ruhrpott-Schmiede auch für Talente und habt aber trotz oder vielleicht auch wegen diesen ganzen Entwicklungen in den letzten, sagen wir mal, 10, 12 Jahren gute Erfolge gehabt mit 2 Bundesliga-Aufstiegen und so. Also das ist, liegt es an diesen Entwicklungen? Oder du hast vorhin im Vorgespräch das mal Achterbahnfahrt genannt. Wegen diesen Entwicklungen?
Aufgrund dieser Entwicklungen und auch immer dieser unserer Identität, eine Ausbildungsverein zu sein und eine Ruhrpott-Schmiede zu sein, junge Spieler heranzuführen, ist es natürlich so eine wellenartige Bewegung, eine wellenartige Entwicklung und auch eine, auch wie du sagst, eine Achterbahnfahrt. Und das geht meiner Meinung nach einher. Und wir hatten 2 Aufstiege in den letzten 10 Jahren und natürlich auch viele Jahre in der zweiten Liga, bessere Jahre, schlechtere Jahre. Und haben nahezu ja schon alles mitgemacht in den letzten 10 Jahren. Ob das jetzt Abstiegskampf war oder Aufstiegsfeier. Also hier konnte man auf jeden Fall alles erleben. Ich finde, da konnte man auch als Spieler extrem viel lernen und auch mitnehmen in diesen verschiedenen Situationen, die natürlich so auf ihre Art und Weise fordernd sind. Ja, also da sind die Entwicklungen auf jeden Fall vielfältig.
Also ihr habt dem Umfeld auf jeden Fall in den letzten Jahren ganz viel zurückgegeben, das steht außer Frage, auch in der Bundesliga. Also 2021, wenn ich mich da zurück erinnere, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr da sang- und klanglos abgestiegen seid, sondern ihr wart oftmals ganz dicht dran, wahrscheinlich weil ihr da so viel reingeschmissen habt. Also ich erinnere, dass ihr gegen Flensburg mal mit nur einem Tor verloren habt, Füchse Berlin war auch relativ knapp, Leipzig, das weiß so ein Umfeld dann ja auch zu schätzen.
Genau, richtig. Also das war natürlich auch also unsere Prämisse in diesem Jahr, ne? Dass wir alles reinwerfen wollen, dass wir ein bisschen unkonventionell spielen wollen. Ich hoffe, es ist aufgefallen, wir haben recht viele Camper-Trickspielzüge gehabt, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen ein bisschen was anders machen als die anderen, wenn wir hier mitzocken wollen und wenn wir hier auch im besten Falle nicht absteigen wollen. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Visitenkarte abgegeben in diesem Jahr, haben auf jeden Fall die Stadt Essen wieder auf die Landkarte, sage ich mal, gesetzt. Und ich glaube, man konnte auch mit uns was in Verbindung bringen. Das war natürlich zum einen wieder diese Leidenschaft, aber auch dieser Spielwitz, die Reduktion aufs Wesentliche, auf dieses Spiel, was man spielt und wo man einfach gemeinsam Spaß hat. Und ich hoffe, das hat man uns angesehen, auch in diesem Jahr und generell. Und das war auf jeden Fall so unser Ding, was wir den Fans dann irgendwie auch mitgeben wollen.
Was hast du in der ersten Liga am meisten genossen an Auswärtsspielen? Wo hast du gerne gespielt?
Also ich fand die Arenen natürlich sehr imposant. Man muss sagen, aber wenn da niemand sitzt, dann ist das auch irgendwie ein bisschen beklemmt. Ne? Also,
stimmt, war ja Corona, ja, klar.
Genau, also die SAP-Arena in Mannheim, die ist ja riesig. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Da hast du ja noch so einen Ring um das Handballfeld und dann geht es dann weit nach oben. Das sind natürlich ganz andere Heimspielstätten als jetzt zum Beispiel bei uns in Essen. Aber aufgrund dieser Lage und dieser fehlenden Zuschauer war es eigentlich nahezu schon egal, ob man heim oder auswärts gespielt hat. Ne? Also das war da natürlich so ein bisschen der Wehmutstropfen in der Erstligasaison, dass wir dann mit unseren Fans unsere Heimsiege zum Beispiel nicht feiern konnten. Ne? Also das war natürlich schade, klar.
Wäre ja Ansporn, das irgendwann nochmal mit Fans zu erleben, oder?
Absolut, genau. Und wenn wir jetzt über so eine wellenartige Entwicklung und Achterbahnfahrt sprechen, dann ist es ja so, dass wir jetzt momentan wieder im Umbruch sind, dass wir jetzt wieder die jungen Spieler erstmal ranführen müssen und entwickeln müssen. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und im besten Fall natürlich nach oben. Ne? Und das ist natürlich auch das langfristige Ziel. Dafür investieren wir alles, dass das auch so kommt. Und dann schauen wir uns das mal an in ein paar Jahren, wo wir da stehen als Verein.
Bei der angesprochenen Vertragsverlängerung 2021 wurde bis Sommer 2023 verlängert. Was passiert darüber hinaus?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, ich lasse alles auf mich zukommen. Also wenn ich im nächsten Sommer weiterhin noch Handball spiele, dann wird das hier beim TuSEM sein. Also ich werde den Verein jetzt nicht verlassen. Das ist jetzt nicht mein Plan, ganz und gar nicht. Ja, muss man gucken. Also ich hatte ja vorhin schon mal angemerkt, dass ich auch immer offen für andere Dinge bin und mich für viele andere Dinge begeistern kann. Und jetzt denke ich mal, dass man sich dann irgendwann zur Halbserie mal hinsetzt und dann auseinandersetzt und austauscht, wie es weitergeht ab nächsten Sommer. Und wenn ich fit bleibe, gesund, muss man auch sagen, mit der Verletzungshistorie jetzt, dann würde ich noch weiterspielen. Und wenn ich sage, okay, ich hab Lust, irgendwas anderes zu machen, meine Zeit und meine Leidenschaft woanders einzubringen, dann würde ich das auch machen. Also ich habe da jetzt noch keine klare Richtung, aber nach wie vor macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Und gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
2021 hast du auch gesagt, es machte ja nur Sinn, hier zu bleiben, weil es mein Verein. Ich war immer hier und vor allem habe ich jetzt auch eben eine Family. Aber wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, das ist etwas Besonderes, auch im Handball mittlerweile, diese Loyalität, dieses immer für einen Verein spielen. War das immer absehbar oder gab es nicht auch mal in deinem Kopf ein, zwei Traumvereine, wo du gerne mal hingegangen wärst? Oder war TuSEM immer die einzige Möglichkeit?
Nee, das war so gar nicht absehbar. Das kann man gar nicht sagen. Also man muss so rückblickend ist festzuhalten, dass sich die Entwicklung des Vereins schon immer auch meiner persönlichen Entwicklung angepasst hat. Ne? Also zu der Zeit, wo man über einen Wechsel nachgedacht hat, Anfang 20, ist dann mit Jaron auch ein junger, ambitionierter, innovativer Trainer gekommen, wo man natürlich dann irgendwie auch dadurch mehr Bock aufs Projekt wieder hatte, ne? Muss man schon sagen. Die Ambitionen des Vereins sind gestiegen. Da habe ich gesagt, okay, ich geh da mal mit. Ne? Also das war eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis, persönliche Entwicklung und Vereinsentwicklung. Und Natürlich hatte man sich auch mal Vereine ausgeguckt, wo ich mir hätte vorstellen können zu spielen. Wie gesagt, das war gar nicht geplant, immer beim TuS zu bleiben. Und, letztendlich bin ich froh drum, dass es so gekommen ist, weil es irgendwie auch eine voll coole Geschichte ist und ich jetzt auch gar nichts vermisse, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber hat sich natürlich mit Anfang 20 auch mit dem Themen Vereinswechsel, Standortwechsel beschäftigt, ist ja klar.
Der kleine Jonas, in welcher Bettwäsche hat er geschlafen, von welchem Verein?
Der kleine Jonas war ein Fußballfan. Also ich habe mich recht spät erst wirklich für Handball interessiert, obwohl ich es gespielt habe. Mit der WM 2007 damals kam so ein bisschen hier dieser Flow durchs Land und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht beschäftige ich mich auch ein bisschen intensiver damit und ab da wurde ich dann auch irgendwie Handballfan so ein bisschen, aber ich habe früher hier in BVB Bettwäsche geschlafen tatsächlich, also früher ein großer Fußballfan gewesen.
Guck mal, 2007 hast du geguckt, da hat Michael Hegemann schon mitgespielt, beziehungsweise er war im Kader, sagen wir so. Hat er ein bisschen mal was davon berichtet?
Ja, also ich sag mal so, der Hege, der ist, glaube ich, der findet das mega, dass er, glaube ich, dabei war. Aber er ist jetzt, wie du auch richtig sagst, er ist nicht einer der absolut handelnden Spieler. Und ist jetzt ja auch schon sehr lange her. Ne? Also,
aber er ist Weltmeister, Punkt.
Voll, also er ist Weltmeister. Aber ist jetzt auch nicht der Typ, der sich damit so brüstet, ne? Also muss man auch sagen, ich fand's ganz witzige Situation. Wir waren neulich, hatten wir so ein Testspiel hier gegen Essener Stadtverein. Die hatten 100-jähriges Bestehen. Und dann wurde Hege nochmal vorgestellt als Weltmeister 2007. Ne? Und dann hat man schon gemerkt, ja okay, das ist ihm vielleicht gerade etwas unangenehm, dass er jetzt hier 15 Jahre später in einer völlig anderen Funktion immer noch als Weltmeister dargestellt wird. Aber ja, ist natürlich voll eine richtig coole Geschichte, ne, dass er damals dabei war. Da kann er natürlich auch viel von erzählen. Das war schon natürlich eine coole Story.
Ich finde, man muss dazu auch immer sagen, und das weißt du auch, und das wissen alle, die Handball spielen, welche Rolle auch eben Spieler einnehmen, die vielleicht nicht so oft spielen, die aber im Teamgefüge extrem wichtig sind, die pushen, die andere Aufgaben haben, die erstmal für sich selbst natürlich akzeptieren müssen, welche Rolle sie haben. Aber wenn sie die dann eben ausfüllen, dass auch er eines dieser Rädchen war 2007 und wenn er hier im Podcast wäre, ich würde ihn komplett abfeiern, Punkt.
Ganz sicher war er einer der Rädchen und von seiner Einstellung, seiner Art war er, glaube ich, auch wichtig für die Mannschaft. Ne? Also das will ich, das muss man schon sagen. Ich hoffe, dass er irgendwann mal hier auftaucht und das selber besser berichten kann. Aber ich glaube, dass Hege jemand ist, der sich auch dann in dieser Situation gut mit seiner Rolle abfinden konnte und auch jemand ist, der für die Mitspieler super wichtig ist und förderlich. Ne? Also ich gebe dir recht, dass auch die Spieler, die jetzt, sage ich mal, nicht die größten oder die meisten Einsatzminuten erhalten, eine enorm wichtige Rolle haben und tatsächlich ein Schlüssel zum Erfolg ist, auch diese Spieler irgendwie eine Rolle zuzuweisen, beziehungsweise dass diese Spieler sich gebraucht und wichtig fühlen. Ne? Also und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Erfolg, aber auch zu einer funktionierenden Teamchemie. Also da muss ich sagen, das ist bei uns bisher sehr gut gelungen, dass wir das so geschafft haben. Und war sicherlich auch ein Faktor für den Aufstieg und auch für unsere gewonnenen Spiele in der ersten Liga, dass wir tatsächlich so eine funktionierende Mannschaft hatten und in sich geschlossene Einheit waren. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja.
Mal schauen, wo seine Reise in seiner ganzen, hoffentlich langen Karriere als Trainer jetzt noch so hingeht. Gemessen an der jüngeren TuS-Vergangenheit könnte die nämlich gut werden, denn in den letzten Jahren mit euren Trainern ist ja schon Wahnsinn. Jamal Nagy, Jaron Sievert haben am Essen erstmal selber weitergebracht, klar, und dann aber auch selbst auch ein bisschen als Sprungbrett genutzt. Ich glaube, das kann man so sagen. Gibt's was die drei Trainer, Sievert, Nagy und Hegemann, gemein haben?
Ja, gemein haben sie natürlich die Liebe zum Handballspiel, ne? Also und auch so ein bisschen diese Besessenheit, würde ich fast schon sagen. Also ganz positiv aber gemeint, Dinge erkennen zu wollen, Dinge zu verfeinern, Dinge zu verbessern. Also das haben auf jeden Fall alle gemein, so unterschiedlich sie aber auch tatsächlich sind. Also das ist, muss man auch sagen, ne? Also ganz unterschiedliche Typen. Aber das ist sicherlich die Gemeinsamkeit. Ja, aber es ist ganz witzig, dass du es sagst. Tatsächlich bilden wir hier nicht nur Spieler aus, sondern anscheinend auch junge Trainer, ne? Die natürlich hier auch glaube ich, ein sehr, sehr wohlwollendes und angenehmes Umfeld finden. Ne? Also wir hatten ja schon über die Eigenheiten des Vereins gesprochen. Und aber auch, ich glaube, dass unsere Mannschaft, und da werden sicherlich Jaron, Jamal mir recht geben, auch zu der Entwicklung der Trainer beigetragen haben und auch natürlich ein gutes Stück mitverantwortlich sind für die Entwicklung und den Aufstieg letztendlich der beiden. Also das ist glaube ich so. Und das finde ich total spannend und auch schaue mir das sehr, sehr gerne an. Gucke mir die Spiele der Füchse Berlin an, aber auch jetzt vom BRC, wie die beiden da hantieren. Und ja, finde ich schon eine coole Sache, wie die beiden jetzt hier auch ihren Weg weitergehen.
Wirst du am Ende dieser Saison sagen können, ich wurde mal von einem jetzt Meistertrainer trainiert?
Ich würde es den beiden natürlich sehr wünschen. Also die besseren Chancen dieses Jahr hat sicherlich Jaron. Ich finde, die haben eine unfassbar gute Mannschaft. Also Berlin habe ich jetzt neulich in Flensburg gesehen. Das macht schon Bock, denen zuzugucken. Ich würde es Jaron sehr, sehr gönnen. Den Füchsen Berlin generell sehr gönnen und ja, das wäre ich froh, wenn ich das sagen könnte. Ich habe auch mal, Christian Prokop war auch mal Trainer bei uns, tatsächlich. Also man kann schon sagen, man hat mal unter einem Bundestrainer trainiert. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass tatsächlich einer der beiden auch mal das Amt des Bundestrainers übernehmen wird.
Naci und Sievert meinst du jetzt?
Ja, die beiden meine ich jetzt erstmal, ja, genau.
Ist eine These, ist eine These.
Also würde mich nicht wundern. Also beide, sehr, also wie gesagt, unterschiedliche Typen, aber auf ihre Art und Weise super Trainer. Und hätten auf jeden Fall das Zeug dazu, ja, klar.
Und dann für ein Spiel nochmal Jonas Elmayr rein ins Adlertrikot?
Oh Gott, ach Quatsch, nein. Wenn die beiden irgendwie dann eine Frage haben oder so, zur Taktik oder sonstiges, können sie sich gerne immer melden, aber die haben auch beide so viel Ahnung. Also ich würde mir das dann mit einem Lächeln in der Halle oder vorm Fernseher angucken und ja, fände ich natürlich, würde mich natürlich sehr, sehr glücklich stimmen, wenn das so kommt. Aber genau, die beiden natürlich jetzt als jüngste vergangene Trainer, finde ich natürlich schon schön, die man natürlich auch intensiv, sag ich mal, begleitet hat, jeweils als Kapitän. Ja, drücken wir als Team natürlich die Daumen, klar.
Abschließend gibt es noch eine Sprachnachricht, die wir unbedingt abspielen müssen. Ein paar Mal ist sein Name schon angeklungen. Es geht um Justin Müller. Einst Gegner bei den Unimeisterschaften, mittlerweile Teamkollegen. Und ich habe mir sagen lassen, dass ihr auch relativ eng seid, oder?
Ja, absolut. Justin ist einer meiner besten Kumpels, hat sich natürlich auch über den Handball entwickelt. Ne? Seit 2017 ist er hier. Und ja, ist schon eine gute Freundschaft, ja.
Und hier kommt er jetzt, Justin Müller, über dich. Moment, ich muss hier kurz gucken. Da.
Moin, moin, ihr zwei. Justin hier. Grüße gehen raus aus dem Ruhrgebiet. Johnny, du alte Legende. Bin gespannt, was du alles aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Apropos, wie war das noch gleich? Vor einigen Monaten waren wir doch hier auf einem Fest und ja, ich habe da akute Erinnerungslücken. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erzählen, wieso du dann letztlich doch als TuSEM-Legende wahrgenommen wirst. Und was es denn mit dem Spiel What Are the Odds beim TuSEM so auf sich hat? Ich denke, das interessiert hier den einen oder anderen. Freue mich, euren Podcast zu hören. In diesem Sinne, beste Grüße, macht's gut. Ciao, ciao.
Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. What are the odds?
Ja, witzig. Also fangen wir an mit dem Spiel. What are the odds? oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und das hat hier unser Mitspieler, ehemaliger Mitspieler und auch guter Freund Viktor Glatt halt eingeführt. Und es ist letztendlich so, dass wenn man man challenged seinen Konkurrenten, seinen Mitspieler mit einer Handlung. Beispielhaft habe ich den Justin vor 2 Wochen gefragt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Woche in deinen eigenen Trikots zum Training kommst? Ja, also der Verlierer musste letztendlich eine Woche lang die eigenen vergangenen Trikots anziehen, was natürlich irgendwie ein bisschen unangenehm ist.
Also ein bisschen wie eine Wette.
Genau, es ist letztendlich so eine Wette und dann sagt der Herausgeforderte, nennt dann eine Zahl, ne? Und je geringer die Zahl ist, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die am Ende getroffen wird. Weil es läuft dann so, dann sagt der Justin beispielsweise 5, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 5 und dann wird runtergezählt 3, 2, 1 und dann sagen beide gleichzeitig eine Zahl. Und wenn die Zahl identisch ist, also wenn wir beide dann zum Beispiel die 4 nennen, dann muss er dieser Wette nachkommen. Und wenn das durch ist, dann geht das Gleiche. Also wenn man nicht die gleiche Zahl trifft, muss der Herausforderer das natürlich sich dem auch stellen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass du als Herausforderer auch dein eigenes Wettangebot dann ausbaden musst. Und da sind schon sehr, sehr witzige, habe ich schon sehr, sehr witzige Szenen hier abgespielt, das muss ich schon sagen. Ja.
Wer ist am Ende in seinen eigenen Trikots ins Training gekommen?
Der Justin ist jetzt eine Woche lang mit Justin Müller-Trikots durch unsere Trainingshalle gelaufen. Ja. Das ist ganz witzig. Also ich erinnere mich da wirklich an gute Szenen. Lieber Viktor, du vielleicht auch in der Kabine von den Grimper Wölfen, als der Abfluss nicht ganz dicht war und du dich da 30 Sekunden auf den Abfluss legen musstest und tief einatmen musstest. Also solche Sachen machen wir natürlich auch.
Was ist das denn für eine Geschichte?
Ja, irgendwie so, also Abflussgestank war da, halt, ne? Und das hatten Justin und Viktor damals gespielt und dann hat Viktor verloren und musste sich dann halt wirklich auf diese Abflussrinne, sag ich mal, legen und dann 30 Sekunden da einatmen. Und ich kam ganz unverhohlen in die Kabine. Und er lag dann da halt auf dem Boden. Ich dachte, was ist denn hier los? Und Justin stand daneben und hat sich gar nicht mehr einbekommen. Also es war natürlich nach dem Spiel, klar, aber das ist natürlich eine ganz, ganz witzige Anekdote. Da kommt es auf jeden Fall zu sehr, sehr verrückten und einfach sehr, sehr lustigen Situationen. Ja.
Hoffen wir, dass der Abfluss in Würzburg mittlerweile im Wolfsrevier gestopft ist.
Ja, wir waren ja dieses Jahr schon da. Da haben wir natürlich vorher schon geflaxt. Hoffentlich haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr Glück. Und es ist ein bisschen angenehmer in der Kabine. Aber war der Fall, haben sie behoben. Ja.
Stark. Jetzt überlege ich gerade, was er dann noch gesagt.
Ja, der wollte noch anspielen auf die Situation beim Fest hier in Essen.
Ja, richtig, das Fest. Was war das für ein Fest?
Also es ist letztendlich so eine Gourmet-Meile, wo man einfach hingehen kann und ein bisschen was essen kann und mehr zusammensitzen kann. Und da waren wir mit auch einem unserer besten Kumpels, Carsten Ritter, auch lange hier in Essen gespielt. Und waren wir bei diesem Fest und dann kam ein junger Mann, ich würde sagen ein Jugendlicher, kam zu uns an den Tisch und mit so einer Tüte. Und dann sagte er nur, sind Sie nicht Justin Müller? Und Justin so, ja. Und dann hatte der junge Herr ein Trikot rausgezogen und das hatte er wohl... oder wie er erklärt hatte, seine Mutter hatte das ersteigert. Und dann fragte er Justin, ob er das unterschreiben könnte. Und dann sagte Justin, ja klar, ne, mache ich gerne. Und dann sagt er nur, aber hier, die beiden, das sind auch noch Tusem-Legenden. Also Justin und hat dabei auf Carsten nicht gezeigt. Die wir natürlich schon deutlich länger im Verein waren. Und dann guckt der junge Herr so und guckt Carsten so an. Der, muss man sagen, ja seit 3 Jahren nicht mehr bei uns ist. Ne? Und sagt so, dich kenne ich irgendwie, du kommst mir bekannt vor. Und dann guckt er so zu mir, aber du? Nee. Dann sage ich so, ja, okay, alles gut. Ja, dann, damit zieht der Justin mich natürlich sehr, sehr gerne auf, dass er da als Tusem-Legende erkannt wurde. Und ich natürlich nicht, aber finde ich völlig in Ordnung, wenn das so ist.
Warum nehmen wir eigentlich Podcast gerade auf?
Ist die Frage, du hast den falschen Mann hier. Die TuSAM-Legende Justin Müller. Müssen wir hier vor das Mikro.
Vielleicht konnten wir ja mit diesem Podcast jetzt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, und es ist auch dort bei dem jungen Mann angekommen.
Vielleicht, ja, genau. Also ich bin da gar nicht böse drum. Ich finde das doch super.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei der TuSAM-Legende und beim deutschen Meister im Uni-Handball. Es war mir eine große Freude, dass du heute hier am Start warst.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Haben uns echt lange geschnackt, viel gequatscht. Ich hoffe, dass die Folge Spaß macht. Und dann, wünsche ich dir was.
Mir hat sie großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch beim Zuhören. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung mal da auf Spotify, bei Apple. Da kann man ja immer ein paar Sternchen vergeben. Wenn ihr sie nicht so gut fandet, dann lasst es sein mit der Bewertung einfach. mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Dir, warte kurz. Siehst du? Stimmt. Dir auf jeden Fall alles Gute. Bleib gesund. Alles Gute für deine große Familie und natürlich auch für den Handball in Essen in den nächsten Spielen, die wir schon angesprochen haben.
Kann ich, du hast das letzte Mal noch gefragt, ob man jemanden vorschlagen kann hier für einen Podcast.
Völlig richtig. Tipps sind immer gerne genommen. Ja, klar.
Also, um dein Sammelsurium an Experten zu komplettieren, ne, in dieser wöchentlichen Ausgabe, nimm mal Carsten Ritter, wirklich, also der weiß alles. Den haben wir immer Mr. Handball World genannt. Also der wusste auch schon von jeglichen Gerüchten und kennt jeden Spieler. Also es ist wirklich Wahnsinn. Den brauchst du auf jeden Fall einmal. Und dann, wenn man ein bisschen über die Vereinsgrenze hinausschaut, weil wir haben natürlich auch viele gute Jungs, mit denen du quatschen kannst, ob das jetzt Justin ist oder Dennis, Malte Seidel, Lukas Dietrich, Eloy Morante und wie sie nicht alle heißen. Lade doch gerne Viktor Glatthardt mal ein. Also vor jetzt Coburg, letzte Saison noch bei uns. Super Typ, mit dem wirst du ja auch viel Spaß haben. Und das ist so meine Empfehlung.
Ist auf jeden Fall notiert. Also Coburg ist tatsächlich in 2 Wochen hier schon zu Gast, auch mit einer Legende. Mehr sage ich noch nicht, aber es wird groß. Aber Viktor Glatthardt steht ab sofort auch auf unserer Liste.
Ja, bitte.
Ich danke dir sehr. Jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Folge. Es hat mir großen Spaß gemacht. Jonas Ellwanger, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne, Vom. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Danke.
Das war das zweite HBL-Update für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine etwas kürzere Update-Folge mit einem Experten. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder am Start seid. Bis dahin habt eine schöne Woche, ganz viel Spaß am Wochenende in den Hallen, wo auch immer ihr spielt oder zuschaut. Bis nächste Woche, liebe Grüße und tschüss.